Heute mal kein Kickers, aber kein Problem. Manchmal, Freunde. Heute zu Gast bei Toddy und Chris, unsere ehemalige Boxweltmeisterin aus Emden, Heidi Hartmann.
Moin, Toddy.
Hallo, Christian.
So, heute gibt's die Winterausgabe von Toddy und Chris.
Ja.
Es haben sich alle durch den dichten Schnee hier nach Lara gekämpft, aber.
Ja, für uns nicht so ein großes Problem.
Nee, für dich war es okay. Ne? Immerhin gibt es hier Fußbodenheizung, ist ja auch schon mal was.
Ja.
Wobei die deutlich weitere Anreise als ich hatte, unser heutiger Gast, wir haben es eben schon gehört. Moin, Heidi Hartmann.
Moin.
Hi.
Schön, dass du da bist.
Ja, danke, ich freue mich, hier sein zu dürfen und es geschafft zu haben durch den dichten Schnee hier auf der Autobahn. Ich bin in Hannover losgefahren, Sonnenschein, ein bisschen Schnee und dann ab Westerstede leer dichtes Schneetreiben und nur noch 50 auf der Autobahn, also es war etwas abenteuerlich.
Ja, aber schön, dass du da bist, das extra auf dich genommen hast. Hast du die Stimme eben erkannt vom Intro?
Nein.
Kennst du Gerd Kraule da nicht?
The Voice.
Nein.
Ist der Stadionsprecher von Kickers Emden.
Ah, nein,
der hat auch sonst, glaube ich, immer viele Lauf-Events etc. Moderiert.
Der Name sagt mir etwas, aber hätte ich nicht erkannt, nein.
Hat Toddy noch kurzfristig.
Ich hatte überlegt, ob ich Michael Buffer anrufe und den Intro ansprechen lasse, aber wir haben direkt um die Ecke den viel besseren Ringsprecher, ne, mit Gerd.
Aber Buffer hat mich mal angekündigt, tatsächlich.
Ja.
In Amerika war Michael Buffer zugegen.
Mhm. Gegen Frazier, war das?
Ja, genau.
Ach, das hat er gemacht?
Ja.
Ist das was Besonderes?
Ja, es war was Besonderes, weil der Name damals schon bekannt war und er eben diesen Namen so lang ziehen kann wie kein zweiter. Das war schon besonders, ja.
Wahnsinn damals, das ging ja so rum, der Typ, der wurde überall dann zu eingeladen, das war ein richtiger Star.
Mhm.
Nur durch sowas. Und alle wollten so reden wie er, aber keiner konnte es.
Bis heute.
Beim Darts gibt es ein paar ganz coole.
Ja.
Der eine mit der ganz heiseren Stimme, Russ Bray. Aber er im Boxsport ist schon so legendär geworden.
Ja.
Ne?
Ja, auf jeden Fall.
Du bist gar nicht mehr so oft in der alten Heimat. Gebürtige Emderin bist du ja.
Genau.
Aber wohnst auch in Hannover?
In der Wedemark, genau genommen. Das liegt im Norden Hannovers, gehört zur Region und und darum, ich bin relativ selten in Emden, weil meine Eltern leider schon lange verstorben sind und ich somit wenig Anlass habe, noch in die alte Heimat zu kommen.
Aber das ist einer. Toddy sagte so, wir müssen mal gucken, Heidi, die ist immer ein, zweimal im Jahr nur hier.
Ja,
dann besucht
sie
das Grab der Eltern, dann müssen wir das verbinden.
Genau.
Waren das wichtige Menschen für dich?
Ja, sehr wichtige Menschen. Und sie sind leider relativ früh verstorben, beide mit 64 Jahren schon. Ja. Und ja, das ist schade. Es ist jetzt schon relativ lange her. Der Schmerz ist jetzt nicht ganz frisch, aber es wäre schon schön gewesen, sie hätten noch einige Jahre länger gelebt. Genau. Und deshalb habe ich auch wenig Anbindung. Ich habe meinen Bruder noch in Mormerland. Und mein Neffen, den ich gerade besucht habe, und das ist ganz schön, aber so häufig sehen wir uns nicht, weil es doch relativ weit auseinander ist.
Ja. Was haben deine Eltern eigentlich damals gesagt, als du gesagt hast, so ich möchte jetzt boxen?
Also ich möchte boxen, habe ich gar nicht gesagt. Ich habe es nämlich einfach getan. Ich war ja schon relativ alt, also mit 26, mit 26 habe ich angefangen, Vollkontakt Kickboxen und dann auch Boxen zu machen. Da fragt man seine Eltern nicht mehr. Ich erinnere mich daran, dass meine Mutter irgendwann mal sagte, dass ich als Jugendliche Boxen verabscheut hätte. Ich habe mich natürlich gar nicht daran erinnert. Insofern hat sie sich schon etwas gewundert und meine Oma, die ja nun auch alle aus dem Schwimmsport kam, haben sich schon ein wenig gewundert und meine Oma hatte immer Angst um mein Moi Gesicht, dass die Nase nicht irgendwie krumm und schief wird. Das finde ich verständlich bei Großeltern und Eltern, aber meine Eltern haben mich unterstützt, haben ihre Ängste nicht auf mich übertragen, was ich im Nachhinein sehr bemerkenswert fand, dass sie das gar nicht so geäußert haben und bei meinen Kämpfen, bei den großen Kämpfen dabei waren und mich unterstützt haben.
Das wäre eine nächste Frage gewesen, ob sich die Kämpfe dann noch angeschaut haben. Manchmal ist das für Eltern ja auch schwierig, vielleicht auch gerade für die Mutter.
Ja.
Wenn es auch nicht so gut läuft bei dir im Ring.
Ja, bestimmt. Sie hat es nie gesagt. Aber wenn ich mir vorstelle, ich bin ja später eben auch viel als Trainerin unterwegs gewesen mit meinen Schützlingen, hätte ich mir vorgestellt, meine Tochter oder auch mein Sohn hätte dort gestanden im Vollkontakt, dann hätte ich das, glaube ich, emotional nicht so gut weggesteckt wie meine Eltern, muss ich ehrlich sagen, ja.
Wir haben noch ein bisschen was vor in der Sendung, nur so einen kleinen Spoiler. Es gab ein ehemaligen Boxweltmeister, der mal ein Lied für dich gesungen hat. Wir verraten noch nicht, wer es war und wie es dazu kam. Aber sag mal den Songtitel.
Also er hat gesungen Heidi, Heidi, ho. Ich weiß nicht, wie der Titel ist. Weißt du das? er hat mich einfach so
auf eine bekannte Melodie.
Genau. Heidi, Heidi, ho, ho, ho. So hat er mich begrüßt. Genau.
Ja. Ja, dann kannst du auch jetzt schon sagen, wer es war.
Ja, Larry Holmes.
Larry war Holmes.
Das in Virginia, USA. Richtig.
Ja, decken wir nachher oder lösen wir nachher noch komplett auf mit ein paar anderen tollen Sachen. Toddy hat auch wieder tief gebuddelt und einiges zum Vorschein gebracht.
Ja.
Magst du einmal kurz anteasern, so was heute in der Sendung abgeht? So allein die Titel, die Heidi gewonnen hat, sind ja schon beeindruckend. Wir haben hier einen Weltmeistergürtel auf dem Tisch.
Ich kann sagen, die Hörer können es jetzt nicht sehen, hier liegt ein dicker WM-Gürtel auf dem Tisch. Und Heidis Sammlung ist mehr als ergiebig und da kommen wir später, wie du schon sagtest, nochmal genauer drauf zu sprechen. Für mich als Kampfsportfan ist es unglaublich zu sehen, mit welchen Athleten Heidi auf Kampfveranstaltungen gekämpft hat. Ein Arthur Abraham steht da, Nikolai Valujev, ehemaliger Schwergewichtsweltmeister, Alexander Povitkin, Regina Halmich, Wahnsinn, mit welchen Sportlern du die Kampfveranstaltungen geteilt hast und was da für Titel bei rumgekommen sind. Und ja, Larry Holmes, gerade angesprochen, hat gegen Muhammad Ali gekämpft. Um mal nur zu wissen, mit was für einem Kaliber wir es da zu tun haben, der hat ein Lied für dich gesungen. Und das ist nur das Boxen. Ja, es gibt noch andere Sportarten, in denen du erfolgreich warst und da sprechen wir dann auch noch an gegebener Stelle drüber.
Und ein Buch hast du auch noch veröffentlicht.
Ja, richtig.
Haben wir auch auf dem Zettel, kommen wir gleich noch zu. Wenn du dich selber in drei Worten beschreiben müsstest, welche wären das?
Oh, jetzt erwischst du mich auf kaltem Fuße. Wenn ich mich beschreiben müsste. Ich denke insbesondere durch den Sport, durch den Leistungssport diszipliniert, ganz gut strukturiert, aber auch gechillt. Mittlerweile. Ich glaube, ich bin ganz, ganz gechillt mittlerweile, ja. Also diese Zeit, in der ich wirklich von morgens früh bis abends spät gearbeitet und trainiert habe, die sind vorbei und ich genieße die Ruhe, ja. Das beschreibt mich inzwischen auch.
Muss man lernen, ne? Mit der Zeit. Und ist dann im Ring ja auch gar nicht verkehrt, wenn man die drei Eigenschaften irgendwie vereinen kann.
Ja.
Man kann sich ja viel vornehmen, aber ob das dann immer so klappt, ich weiß nicht, wie das bei dir war.
Ja, man muss, ich wurde oft gefragt, Mensch, wenn du boxst oder ein Vorurteil, das besteht, ist ja, dass man irgendwie in irgendeiner Art aggressiv sei. Dass man aggressiv sein müsse oder irgendwie innerlich eine Spannung haben müsse, um diesen Sport ausüben zu können. Und das habe ich nie so empfunden. Da bin ich immer ganz überrascht, wenn Leute sagen, naja, da kann man gut seine Aggressionen abbauen. Das kann man wahrscheinlich, wenn man das irgendwie als Hobbysport betreibt oder vielleicht auch anfänglich. Aber bei mir war es nicht so, dass ich besonders aggressiv war, sondern man muss schon kopfmäßig ziemlich stark sein, um eben nicht so emotional im Ring zu sein. Also es ist eigentlich eher verkehrt, so starke Emotionen mitzubringen, weil man sehr sachlich sein sollte, um das Richtige zu tun im richtigen Moment, weil es eben sehr emotional ist.
Hohe K.O.-Quote hast du trotzdem gehabt.
Ja, das heißt ja nicht, dass man nicht gewinnen will, sondern man muss seine Emotionen ganz gut regulieren können. Und man muss, der K.O. war immer das Ziel, und man muss sehr, sehr stark daran glauben und sagen, ich gewinne, und zwar möglichst schnell. Und das war das Ziel. Ja.
Hat eigentlich bei dieser, also ich weiß ja, dass so Boxen hatte so immer diese Darstellung, wie du gerade gesagt hast. Hat eigentlich jemand wie Henry Maske auch echt viel verändert? Weil damals, der hat ja unfassbare Quoten und ist ja jetzt immer noch einer der bekanntesten Deutschen wahrscheinlich im Sport. Ja. Aber viele Puristen haben ihn ja damals nicht gemocht, weil er so ein bisschen zurückhaltender Gentleman hat man ihm genannt. Ist ja nicht so, dass er nicht zu lange konnte, aber er war halt nicht so ein Straßenkämpfer wie Rocky Gianni oder so.
Ja,
aber der hat dafür doch viel getan, dass Boxen auch viel im Kopf passiert.
Ja, ich denke auch. Ich glaube, vielleicht ist es auch die Mischung. Henry Maske war, glaube ich, nicht ganz so populär eben, weil er da als Gentleman-Boxer nicht die K.O.s gehabt hat und die Leute lieben das halt, K.O.s. Und deshalb ist wahrscheinlich eher wie einer wie Rocky Gianni oder auch Arthur Abraham im richtigen Hammer. Das sind dann eher die viele Leute so irgendwie attraktiver finden. Aber auf der anderen Seite stimmt das natürlich, dass dieses Klischee, ein Boxer oder Boxerin ist nicht besonders begabt oder nicht besonders intelligent oder man kann einfach nur draufhauen, dass das eben nicht stimmt. Also, dass eben beides dazu gehört. Ne? Ja. Deshalb glaube ich schon, ja. Und es ist ja auch in den 90er Jahren populär geworden, insbesondere durch Henry Maske.
Ja. Was würdest du sagen, ist so deine positivste Eigenschaft und welches die negativste?
Ja, man sagt ja immer so schön, das müssen andere über einen sagen. ich weiß es nicht. Ich glaube schon, dass Zielstrebigkeit so meine positivste Eigenschaft ist, weil ich doch ziemlich viel erreicht habe, mit Hilfe, nie alleine. Ich glaube schon, dass die wenigsten Menschen wirklich ganz, ganz aus eigener Kraft so etwas erreichen. Als Jugendliche war ich ganz bestimmt nicht so zielstrebig. Das kam erst sehr, sehr spät. Also das ist eine negative Eigenschaft. Man will sich ja selber auch nicht schlecht machen. Das weiß ich nicht. Und die meisten sagen ja, ich bin sehr ungeduldig. Ich bin relativ leicht zu überzeugen. Vielleicht, ich weiß nicht, ob das eine Schwäche ist. Mhm. Man kann mich ganz gut rumkriegen.
Ja?
Ja. Mein Freund würde jetzt sagen, nein, sag das nicht, das ist falsch. Aber wir sind ja hier, ich soll ja ehrlich sein. Ja. Doch, ich glaube auch in der Schule, die Schüler können mich manchmal ganz gut einwickeln. So, das ist, vielleicht ist es auch eine Stärke, aber manchmal ist es auch eine Schwäche. Ja.
Ungeduldig ist im Ring dann ja auch nicht immer so gut gewesen. Ist man im Ring ein anderer Mensch als so?
Na, ich glaube nicht. Ich glaube generell, dass man, oder würde für mich sagen, dass ich verschiedene Facetten habe. Ich glaube, dieses, man spielt eine Rolle, daran glaube ich nicht. Ich glaube, oftmals sind es einfach verschiedene Facetten, die man so in sich trägt. Und dieses sehr Harte, auch man muss ja im Boxen sehr hart gegen sich sein. Also ich vermisse das überhaupt nicht, dieses unglaublich harte Training. Ja. Viele Schmerzen einstecken können, das ist vielleicht auch eine Eigenschaft, die ich als positiv herausstellen würde. Also dass man etwas aushalten kann, etwas durchsetzen kann, das finde ich schon auch gut. Das versuche ich auch zu vermitteln. Wie war die Frage?
Nee, das war schon mit den Eigenschaften und dass das im Ring nicht so gut ist mit der Ungeduld etc.
Ach
aber
so. Ja,
ich finde das
super
Antwort mit diesen Facetten. Man ist ja nicht immer nur eins. So.
Nein.
Und immer gleich auch. Das geht ja gar nicht.
Du warst Vize-Weltmeisterin im Vollkontakt-Kickboxen und Weltmeisterin im Profiboxen. Welcher Titel hatte für dich die größte persönliche Bedeutung und warum?
Mhm. Also die größte Bedeutung war der erste Gewinn der Weltmeisterschaft im Boxen.
Ja.
Also gegen Marisha Shaw 2004, weil das eben ein Meilenstein ist. Ich glaube, viele Sportler würden das sagen, so der erste sehr große Gewinn, vielleicht die erste Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft oder eine Olympiamedaille. Es gibt ja so diese Momente und das war wirklich der Moment, nachdem ich unglaublich glücklich war, muss ich sagen, auch mit meinem damaligen Mann zusammen. Also es war so harte Arbeit, viele Monate. Das erste Training morgens um 4:45 vor der Arbeit. Ich habe ja immer voll gearbeitet oder studiert. Und das war wirklich kein Spaß. Das war kein Zuckerschlecken. Und da so gut gewinnen zu können gegen eine starke Gegnerin.
War favorisiert gegen dich, ne?
Ja, die war schon. Und Marisha Shaw, eine tolle Boxerin auch. Und hat einen harten Wumms gehabt. Also hinterher habe ich meinen Schädel schon noch gemerkt. ich erinnere mich schon, dass ich eine Woche wirklich auf Wolke 7 geschwebt habe. Ne? Und auch eine Woche nicht trainieren musste.
Gut, fangen wir mal von vorne an, würde ich sagen. Machen wir mal gerne. Aufgewachsen in Emmen, hast du gesagt. Welcher Stadtteil war das?
In der Innenstadt, in der Fürbringer Straße. Mhm. Ja, meine Großeltern Zirksener Straße, sagt ja vielen was.
Ja.
Das war mein erstes Zuhause, genau.
Da ging's los. Hast du noch Geschwister?
Ein Bruder.
Ja, Bruder, sagst du gerade, ne? Genau. Und ihr wart eine sehr sportliche Familie. Wie muss man sich das vorstellen? Großeltern schon?
Ja.
Und immer so weitergegeben worden, oder?
Ja, die Eltern meiner Mutter waren eben auch schon Lebzeitsportler, auch, also Janette Müller und Med Müller, lange Jahre sehr bekannt in Emden, im FT03 gewesen, dort Kindertouren gemacht, bei meinen Großeltern, bei meiner Mutter, die dort auch Übungsleiterin war, im Winter Touren, im Sommer Leichtathletik und SV Neptun Emden war eben von Geburt an unser Verein, mein Verein und im Prinzip im Wasser aufgewachsen, muss ich sagen. Also ich kann mich nicht erinnern, nicht schwimmen gekonnt zu haben. Also eine Schwimmerfamilie eigentlich, ja.
Ah, hast aber einiges ausprobiert, ne? Mhm. Was waren das für Sportarten, die dich damals oder interessierte?
Ja, also das Schwimmen war im Prinzip bis zum Abitur die eine Leidenschaft und Ich bin dann zum Wasserball rübergegangen, weil mein Vater wurde Wasserballtrainer und ich war dann im Schwimmen nicht so super erfolgreich wie andere in der Leistungsriege, war da auch nicht so ehrgeizig und hatte auch keine Lust, morgens vor der Schule zu trainieren. Also das war auch nicht so mein Ding. Und bin dann eben zum Wasserball rübergegangen, weil ich das cool fand. Außerdem waren da so viele Jungs und das hat mir auch gut gefallen. Es waren ja nur Jungs. Und dann habe ich damit trainiert und ja, konnte ziemlich gut werfen, immer schon, auch weil ich ja als Kind auch Leichtathletik gemacht habe, in den Wurfdisziplinen stark war und habe dann bei den Jungs, bei den Männern mittrainiert und wollte aber unbedingt auch mal spielen und bin dann zum MTV Aurich, die damals schon eine Damenwasserballmannschaft hatten und habe dann eben in Aurich und Emden trainiert und für die Auricher Wasserball gespielt, was ich super gerne gemacht habe. Ich habe das wirklich sehr geliebt, bin dann über meinen dortigen Trainer in die Landesauswahl gekommen, in die Niedersachsen-Auswahl und nach Hannover eben, da einige Male beim Training gewesen. Ja, hab dann aber, wie das manchmal so ist in der Pubertät, mit 15, 16 war ich die einzige Ostfriesin. Das waren alles erwachsene Frauen damals schon, Hannoveranerinnen. Ich fühlte mich nicht wohl. Ich war ich war ziemlich schüchtern. Und ich wollte dann dort nicht mehr hin. Aus heutiger Sicht halte ich das für ziemlich, ziemlich dumm. Und ich hätte mir gewünscht, man hätte mich irgendwie vielleicht da überredet oder mich mitgenommen. Ja. So überreden kann man ja 16-Jährige schlecht, aber mich mitgenommen, weil ich das sehr, sehr gerne gemacht habe und mir eine Karriere eröffnet wurde. Aber damit war es dann vorbei, nachdem sich der MTV die Damenwasserballmannschaft aufgelöst hat, war das dann nach dem Abitur vorbei.
Du sollst doch fürs Nationalteam im Gespräch gewesen sein.
Ja, also Landesauswahl erstmal. Also ja, mir wurde dann eröffnet, weil ich eben sehr jung war, dass ich da eine Karriere hätte machen können, aber ich wollte das nicht.
Du hast aber damals schon gemerkt bei den Sportarten so, dass du so einen großen Ehrgeiz in dir hast, dass du was erreichen willst, oder war das dann noch nicht so ausgeprägt?
Ja, noch nicht, also sicherlich nicht so wie später, aber ja, ich
wollte schon gewinnen.
Ja, ich glaube, ja, ich wollte schon gewinnen, natürlich. Und gut, die Eltern, die Großeltern waren ja auch Wettkampfsportler. Und das wurde mir irgendwie schon auch so mitgegeben. Und im Wasserball auf jeden Fall war es schon so, dass es mich geärgert hat, wenn einige nicht zum Training kamen. Und ich wusste, wir haben ein Spiel, dann habe ich das nicht so laissez-faire genommen. Also natürlich wusste man, es gibt starke Mannschaften, die kann man nicht besiegen. Wie das denn so im Mannschaftssport ist, aber ich wollte unbedingt auch spielen und natürlich gewinnen.
Da bei dir schon in jungen Jahren sportlich viel los gewesen zu sein scheint, wollten wir der Spur noch etwas näher auf die Schliche kommen. Und wer könnte hier besser Auskunft geben wie dein Bruder Arendt?
Ja.
Wohl kaum jemand. Und deswegen hören wir jetzt einmal, wie er deine sportliche Vielseitigkeit in Erinnerung behalten hat.
Ach.
Pass auf.
Ja, aufgrund der Vorgeschichte, dass unsere Großmutter Nettie Müller ja in den 50er und 60er Jahren Bademeisterin war, erst im Marinebad in Emden, wo heute der Kickers-Sportplatz ist, und dann in den 60er Jahren Bademeisterin im Van Ammerenbad, Kesselschleuse, bis zu meiner Geburt 1964. Somit konnten Heidi und ich auch schon relativ früh schwimmen. Ich denke mal, so mit 6, 7 Jahren hatten wir bestimmt unseren Freischwimmer. Heidi hatte, was das angeht, sowieso mehrere Talente. Also sie hätte wahrscheinlich egal was anfangen können. Sie war im Wasserball gut, sie war im Schwimmen gut, sie war im Laufen gut. Mit dem Kampfsport war es so mit Boxen und dann auch später mal hat sie Kickboxen noch nebenbei gemacht, war da auch bei der Europameisterschaft und ist dann, glaube ich, erst im Finale an einer Gegnerin gescheitert, die dann später auch mal im Boxen ihre Gegnerin gewesen ist. Ja, das fällt mir so spontan ein. Und wir sind natürlich auch 6,5 Jahre auseinander. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass ich natürlich viel aus ihrer späteren Zeit nicht mehr so mitgekriegt habe, weil die Wege haben sich getrennt. Ich hatte Familie. Sie hat dann ja ihre berufliche Karriere in Angriff genommen. Und den weiteren Werdegang, wie gesagt, bis zum Boxen habe ich mitgekriegt. Und danach, ich weiß noch, dass sie heute noch irgendwie Kurse und Seminare gibt. Und ja, das was ist das, was ich dazu sagen kann.
Jo. Lustig, dass ihr Arend gefragt habt. Das hat er mir nicht erzählt.
Nee. Gut, das ist auch gut so.
Ja. Frau Tor, die ist keiner sicher.
Ist so.
Aber ist doch nett, das zu hören.
Ja, auf jeden Fall. Finde ich ganz, ganz süß, dass er das gemacht hat. Ja, sehr schön.
Du hast dann eine Lehre gemacht als Bürokauffrau und dann ein Jahr in Amerika.
Genau.
Gewesen. Was hast du da gemacht?
Richtig. Ich war als Nanny, also als Au-pair-Mädchen in Washington D.C. und habe dort auch meinen ersten Marathon bin ich gelaufen. Ich habe mich da praktisch dieses eine Jahr vorbereitet und ja, das war eine ganz erlebnisreiche Zeit für ja ein Mädchen aus der Kleinstadt. Es war ja damals noch nicht so üblich. Heute gehen ja viele junge Menschen nach dem Abitur auf Reisen, auf Weltreisen. Und für mich war das schon ein riesiges Erlebnis. Ich war meinen Eltern nicht sehr weit unterwegs, nicht sehr viel in Urlaub. Und ja, wir waren mal in Spanien, in Italien, aber nicht so weit gereist wie viele Kinder heute. Und das war schon, das hat mich sehr, sehr geprägt, muss ich sagen. Das war eine coole Zeit.
Wo war das, in Amerika?
In Washington D.C., direkt in der Hauptstadt.
Und da auch den Marathon gelaufen?
Na, es war ein bisschen außerhalb. Das war so ein Mini-Marathon. Mir war es im Prinzip egal. Ja. Im Winter im Schnee gelaufen, tatsächlich. Also so ähnlich wie hier. Ja. Ich wollte einfach nur einen Marathon laufen. Da waren, ich glaube, 100 Teilnehmer. Witzigerweise hatte ich ein T-Shirt an, das weiß ich noch, oder ein Sweatshirt oder eine Jacke, auf dem Emden drauf stand. Ich weiß nicht, Emder Matjeslauf wahrscheinlich. Dann sprach mich ein Amerikaner an und sagte, hey Heidi, ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Auf jeden Fall sagte er, oh, I know Emden. Ich sagte, bei 100 Teilnehmern in irgendeinem Kaff spricht mich jemand an, dass er in Emden gewesen sei. Ja, tatsächlich war das so. Und das war, da ging es einfach nur ums Durchkommen und ja, es war auch eine gute Erfahrung, ja, muss ich sagen.
Begann dann da die Leidenschaft für Kampfsport?
Nein, das kam erst viel später. Ich hab erst im Sportstudium Karate gemacht, erstmal, also sehr spät für heutige Verhältnisse. Heute würde man jetzt mit dieser Karriere oder mit dieser mit dem späten Beginn jetzt nicht mehr so eine Karriere machen, muss man fairerweise sagen. Aber damals habe ich hatte mich als 18-Jährige schon mal für Kickboxen interessiert und es nicht verfolgt, weil das Training am Samstag war. Und ich dachte, am Samstag will ich doch nicht trainieren. Also so viel zu meinem Ehrgeiz. Ja. Das kam erst viel, viel später. Und habe im Sportstudium, am Ende meines Sportstudiums, ich hatte schon alle Scheine fertig da in Oldenburg und wurde erstmals Karate angeboten, auch von einer Emderin hier vom Sportivo, die Caroline hat es gemacht, die ja auch in Oldenburg studiert hat und dann habe ich die Chance wahrgenommen, endlich mal Kampfsport zu machen, was ich immer schon mal machen wollte und auch gut fand. Und das hat mich unglaublich gepackt. Also Karate kennenzulernen mit der Philosophie, mit diesem Training, mit diesem, also es ja völlig anders ist als Laufen, Schwimmen, Radfahren, alles, was ich vorher gemacht hatte. Ja. Und da war ich so richtig gecatcht, ja.
Wie ging das dann weiter bei dir mit dem Kampfsport? Hast du irgendwie da mal dran gedacht, dass es mehr werden kann als Training, dass du auch in Wettkämpfe möchtest und so, magst du das mal erzählen, wie das so weiterging?
Ja, ich habe dann in diesem Seminar meinen späteren Mann kennengelernt, der damals schon Schwarzgurt war, Alexander. Und also für mich war klar, ich mache das auf jeden Fall weiter. Also egal wie, das wird mein neuer Sport. Hatte überlegt, dann eben in Emden das weiter zu betreiben. Und dann habe ich aber den Alexander kennengelernt. Und ja, der lebte damals schon in einer Gemeinschaft mit vielen Kampfsportlern zusammen und da bin ich dann eingezogen und dann war, also fortan war der Kampfsport, die Kampfkunst so mein Leben. Ja, das war dann ab 97, bestimmte das mein Leben bis vor einigen Jahren, so muss man sagen.
Ja, das ist dieses umstrittene Budo-Haus, ne? Das kann man sagen. Wir wollen da jetzt gar nicht zu tief buddeln, weil da gab es ja dann später mal bei dem Cheftrainer, Manager, wie hieß er, Jürgen Paterock.
Richtig.
Der sitzt, glaube ich, auch im Gefängnis noch. Oder es gab Missbrauchsvorwürfe, da hast du...
Er ist inzwischen verstorben.
Also ach, ist sogar, ja.
Okay. Das ist schon lange her, aber genau, das gab es damals.
Wie blickst du denn auf die damalige Zeit zurück? Was willst du darüber sagen? So, oder was? Weil es gehört ja auch zu deinem, ist ja ein wichtiger Teil deines Lebens.
Ja, genau. Also genau, Details möchte ich gerne nicht sagen, weil ja auch viele Menschen betroffen sind. Es ging ja nicht nur um mich, sondern es haben ja viele Menschen dort in diesem Haus gewohnt. Es wohnt mittlerweile niemand mehr dort. Der Jürgen ist verstorben. Ich will es mal so sagen, ich habe natürlich viel darüber nachgedacht, nachdem ich auch dann aus dem Haus ausgezogen bin, weil ich mich nicht mehr wohlgefühlt habe dort und mich dann auch von meinem Mann quasi zwangsweise trennen musste. Es war eine sehr schwere Zeit, das kann ich sagen. Es war nicht so einfach für mich. Aber ich kann sagen, dass eben auch der Jürgen ja als mein Trainer und Mentor mich zu diesem Erfolg geführt hat. Ja, das ist auf jeden Fall so. Also ohne diese Unterstützung, ohne jemanden zu haben, der dir sagt, du hast diese Fähigkeiten und Fertigkeiten, du hast da ein Talent und wenn du sehr hart dafür arbeitest, dann verspreche ich dir, wirst du ganz nach oben kommen. Und dieses Vertrauen hatte ich zu ihm, dass er mich dahin bringt, und das hat er ja schließlich auch, dass ich sehr erfolgreich wurde, dass auch die Medien auf mich aufmerksam wurden, das habe ich alles ihm zu verdanken, also ohne Zweifel. Und auch, dass ich meinen Doktortitel erreicht habe, ich hätte nie an mir so geglaubt, dass ich das erreiche. Ich war in der Schule nicht besonders fleißig und auch nicht besonders gut. Ich war auch im Studium keine Überfliegerin. Das ist alles dem geschuldet, dass ich sehr, sehr hart dafür gearbeitet habe, um dieses Ziel zu erreichen und jemanden im Rücken hatte, der gesagt hat, wenn du das machst, schaffst du das. So, und das Unterstützungssystem auch der anderen Menschen, die dort gewohnt haben, auch meines Mannes, haben dazu geführt. Und das ist die sehr, sehr positive Seite, dass ich heute hier sitze, weil ich sehr viel erreicht habe, was ich auch Kindern mitgeben möchte. Es gab auch Schattenseiten, ja, unter anderem das, was du angesprochen hast, dass es auch Enttäuschungen gab und ja, und am Ende auch Dinge, die anders erzählt wurden, als sie dann schließlich herauskamen. Und das sind auch Verletzungen, ja, mit denen ich auch umgehen musste und immer noch umgehen muss. Und das sind auch Narben, die da sind. Und am Ende ist das so. Viele erleben ihr Leben so, wenn man, ich bin 54 Jahre alt, zurückblickt, fragt man sich, wie hättest du es gemacht? Ich weiß es nicht. Am Ende muss ich sagen, bin ich heute ein glücklicher und wirklich zufriedener Mensch, auch sehr stolz darauf, was ich erreicht habe. Und so ist das jetzt für mich, genau.
Kamen ja schnell die ersten Erfolge als Kickboxerin.
Ja.
Mehrfache deutsche Meisterin im Leicht- und Vollkontakt, deutsche Meisterin im Semikontakt, Vize-Europameisterin im Vollkontakt 2000 in Moskau, Vize-Weltmeisterin 2003 in Vollkontakt in Paris. Und das war bloß ein Auszug von deinen Kickbox-Erfolgen. Und parallel als Boxerin lassen die Erfolge ebenfalls nicht lange auf sich warten. Europameisterin 2001 in Oldenburg im Superweltergewicht gegen Ordana Tone aus Rumänien. Deinen ersten Boxkampf allerdings bestrittst du nicht in einer großen Halle wie der in Oldenburg, sondern in einem Festzelt auf dem Marktplatz in Zetel. Und Wolfgang Hajungs, der unter anderem als langjähriger Boxfunktionär seine Spuren hier hinterlassen hat und an jenem Abend, dem 13. Mai 99, als eine Art Promoter fungierte, den haben wir mal getestet, was so sein Erinnerungsvermögen an dich und den Abend betrifft.
Ach, lustig.
Und hier kommen da.
Ja, moin, Herr Zeiss. Wolfgang Hajungs, Boxtopper aus Wilhelmshaven. Schönen Dank für Ihre Sprachnachricht. Ja, an Heidi Hamann, ja, erinnere ich mich noch sehr gut. 1999, 13. Mai, Festzelt in Zedel. Ihr Mann war, glaube ich, damals Ihr Trainer. Und die beiden hatten mich angerufen und gefragt, ob ich nicht für Sie mal im Boxbereich jemanden hätte, wo Sie gegen boxen könnte. Und da bin ich tatsächlich in Berlin fündig geworden. War gar nicht so einfach, weil Heidi war recht schwer für eine Dame damals, glaube ich, im Mittelgewicht schon. Ja gut, dann hat sie in Zedel geboxt, hat nach Punkten gewonnen, hat nochmal in Berlin einen Rückkampf gegen Nicole Schäfer, war das, gemacht und hat auch gewonnen und ist danach gleich Profi geworden und hat ja eine ganz interessante Profikarriere noch gemacht und meines Wissens hatte oder wollte sie oder sollte sie damals auch noch gegen die Tochter von Joe Frazier damals in Amerika boxen. Ich weiß nicht, wie weit das zu Ende gegangen ist. Ich habe das dann alles nicht mehr so verfolgt, das Ganze. Aber da erinnere ich mich sehr gut dran und so weiter. Ja gut, ist überhaupt eine tolle Frau, was die alles so macht. So, also ist gewaltig. Ich habe mal die ganze Biografie von ihr angeschaut. Ist ja gewaltig. Das ist ja wirklich gewaltig für eine Frau. Okay, ja. Das war soweit. Ich schicke Ihnen noch ein Plakat von damals. Da war sie allerdings noch nicht mit drauf, weil ich das im Vorfeld nicht wusste, dass sie boxt an dem Abend. Das war alles ein bisschen kurzfristig geschehen. Aber ich schicke das Plakat von damals noch mal her, von 1999. Die habe ich alle noch. Ja gut, dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg, schöne Grüße und alles Gute. Tschüss.
Jo. Also sehr witzig. Sehr witzig. Muss ich gleich, dass ihr den ausgegraben habt und dieses Plakat. Also ich hatte dieses Plakat nicht. Du hast es mir im Vorfeld ja schon geschickt. Ja. So einen kleinen Teaser. Ja, sehr lustig. Stimmt. Nicole Schäfer. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Und ich erinnere mich auch daran, dass ich das damals schon alles wirklich skurril fand, in einem Festzelt zu boxen. Ich glaube, es wurde damals auch noch geraucht in dem Zelt. Also am Ring. Wirklich. Also ganz, ganz verrückt. Und tatsächlich war es eben so. Ich habe damals schon ein Jahr gekämpft, also geboxt so. Ich habe ja Kickboxen schon gemacht, weiterhin betrieben. Und dann hieß es ja, Mensch, wollen wir nicht zum Boxen rübergehen? Ich sage, super, will ich auf jeden Fall. Wenn man so heiß ist als Sportler, will man einfach immer kämpfen. So, manche fragen ein Jahr, wieso hast du das gemacht und so weiter. Mhm. Ich sage, das ist einfach der Herz einer Sportlerin, eines Sportlers. Du willst Kämpfe haben. Du fragst nicht unbedingt, ist das alles so gut und ist das gut für deine Karriere oder ist die nicht viel zu gut oder viel zu schwer oder so weiter. Man will einfach kämpfen. So, und es hat ein Jahr gedauert, bis es überhaupt zu einem Kampf gekommen ist. Tatsächlich war das so. Ich war zu schwer. Das klingt ja so, als wäre ich so eine Wuchtbrumme gewesen. Aber 66 Kilo bei 1,80. Damals waren das, oder 63, ich weiß es nicht, aber wenn es Boxerinnen gab, waren die meistens so in der Gewichtsklasse 50 bis 55 Kilo. Relativ kleine, schmale Frauen. Ja. Und es gab einfach nicht viele große, etwas schwerere Frauen. Und deshalb hat das so lange gedauert. Ja, und darum war mir das im Prinzip wurscht, wo ich kämpfe. Hauptsache, ich kann endlich mal unter Beweis stellen, was ich gelernt habe. Ja.
Ja. Warst du sehr nervös, weißt du das noch?
Das weiß ich nicht mehr.
Eine komische Veranstaltung an sich für so einen Kampf. Ne?
Ja, sicherlich. Man ist immer nervös. Also,
sollte man sein, ne? Habe ich mal gehört.
Ja, irgendwie. Also an Kickboxkämpfen habe ich ja weit über 150 gemacht. Okay. Da hat es später wirklich nachgelassen. Außer bei der EM oder WM. Da war es für mich dann eher so, dass die Routine schon was gebracht hat. Also irgendwo im Ring zu stehen. Ich wusste, was ich kann und ich wusste, ich bin gut. Du hast auch ein gewisses Selbstbewusstsein, aber die großen Kämpfe, die Boxkämpfe, die waren unglaublich schrecklich aufregend. Also fürchterlich. Das möchte man eigentlich nicht erleben, in so einen Ring zu gehen vor riesigem Publikum. Das waren schreckliche Momente und das weiß man auch von Mike Tyson und Muhammad Ali, die sich da in diesen Situationen ja mal gezeigt haben. Ich glaube, in der Tyson-Biografie habe ich es gesehen, in der Doku, unglaublich spannende Doku über ihn, dass es so nervenaufreibend ist, die Stunden vor so einem Kampf, das kann man sich schlecht vorstellen. Das ist nicht wie vor einem Schwimmwettkampf, die ich auch nur viel gemacht habe, oder Wasserball oder sonst wie. Das ist wirklich ein existenzielles Gefühl und das vermisse ich auch überhaupt nicht.
Das ist kein Spiel, Kampfsport, ne, sagen ja viele. Du spielst Fußball, du spielst Basketball, aber Kampfsport spielst du nicht. Ne? Da kann so viel passieren.
Richtig. Ja. Ja, das ist wirklich wie um dein Leben. Also es klingt ein bisschen dramatisch, aber es fühlt sich so an, als würdest du rausgehen und sagen, du kämpfst um dein Leben. Und das ist auch etwas, was mir persönlich auch so viel gebracht hat, weil alle anderen Situationen dagegen klein erscheinen. Das ist der ganz große Gewinn, wenn man sich traut zu kämpfen, richtig zu kämpfen, zu schlagen, dass du weißt, das haben die wenigsten Menschen gemacht. Und wenn du später in ein Vorstellungsgespräch gehst oder mit Menschen sprichst, vor denen du vielleicht Respekt hast, vor Bürgermeistern, vor Leuten, vor denen ich vielleicht früher ängstlich mich gezeigt hätte, wusste ich irgendwann, die haben dies alles nicht gemacht. Die kennen diese Gefühle nicht. Du hast das erreicht. Und das ist das Mentale, was für mich der allergrößte Gewinn ist aus diesem Ganzen, was ich da gemacht habe, zu sagen, das gibt unglaublich viel Selbststärkung.
War das irgendwann eine Sucht sogar, dass man auf den nächsten Kampf schon hingefiebert hat und wieder diesen Wettkampf, wieder dieses Rauschgefühl, wieder diese Angst, vielleicht danach die Erleichterung oder dass man das alles wieder spürt, weil irgendwann lässt das ja nach und vielleicht fällt man dann auch erstmal in so ein Loch. Ich weiß nicht, wie das war.
Nee, das kann ich nicht sagen. Ich, diesen Suchtgedanken im Sport, das mag es geben, das kenne ich nicht, weil Ich würde mal vermuten, dass es im Vollkontaktsport eher nicht der Fall ist. Mögen andere anderes sagen, dafür ist es viel, viel zu hart und auch zu schmerzhaft. Also ich habe im Prinzip 10 Jahre immer Schmerzen gehabt, auch immer Muskelschmerzen gehabt durch dieses viele Training. Ja. Und ich fand das jetzt nicht so schön, dass es sich zu einer Sucht gesteigert hätte. Also es war eher negativ, die letzten Tage vorm Kampf, diese große Aufregung, diese große Angst zu verlieren. Die hast du ja nicht, wenn du auch Zweiter oder Dritter werden kannst. Ja. Die hast du nur, wenn du ganz oben stehst und weißt, du hast richtig was zu verlieren. Und das war schon sehr schwer. Nein, ich hab's nicht vermisst, obwohl ich sagen muss, die ersten Jahre danach, du weißt, dass du so starke Gefühle wahrscheinlich nie wieder haben wirst. Diese unheimlich starken Gefühle von das Kämpfen, dieses körperliche, dieses unglaublich körperliche Gefühl, diese Stärke zeigen, auch physisch zu schlagen und etwas auszuhalten, das ist in dem Moment nicht schön, aber hinterher gibt es unglaublich große Befriedigung. Und das hat man natürlich nicht mehr, wenn man so eine Karriere aufgibt.
Hast du versucht, das zu kompensieren dann? Das ist ja der Moment, wo viele Kampfsportler dann auch vielleicht mal auf die falsche Bahn geraten und dann, um das zu kompensieren, zu Drogen oder was weiß ich, greifen. Ja. Wie hast du das dann kompensiert?
Ja, ich habe das einfach akzeptiert,
ja.
Dass es diese Gefühle nicht mehr geben wird. Ich habe dann ja irgendwie, ja, ich habe ja sehr viel Training gegeben. Ich habe ja weiter trainiert, trotz allem sehr viel Training gegeben. Ja. Also ich glaube, es ist wichtig, nach so einer Karriere sich Felder zu suchen, in denen man sich trotzdem verwirklichen kann. Klingt immer ein bisschen hochgestochen, aber in die man seine Energie lenken kann. Ja. Und das war ja das viele Training geben, viele Sportler auszubilden. Und Und später, jetzt, wo es körperlich nicht mehr so geht, dass ich jeden Tag so hart trainiere, das mache ich ja schon lange nicht mehr, ist es eben, dass ich es auch genieße, einfach nicht zu lesen, Kultur, ich genieße endlich mal auch Kultur zu erleben, ins Theater zu gehen, zu lesen und jetzt zu schreiben eben auch. Also irgendwie muss man seine Energien ja irgendwo anders lenken, ja.
Wann hast du dich zwischen Kickboxen und Boxen entscheiden müssen? Und warum dann Boxen?
Ja, also entscheiden musste ich mich nur insofern, als das Kickboxen war ja reine Amateurbasis. Und es waren eigentlich ja nur die letzten 3 Jahre, in denen ich dann geboxt habe, weil das dann trainingsmäßig einfach nicht mehr ging. Man musste sich für das Profiboxen in dem Bereich, war klar, du kannst nur das dann richtig machen. Ja, es waren ja eigentlich nur 3 Jahre dann, die letzten 3 Jahre, richtig. Ich habe ja bis 2004 auch Kickboxkämpfe gemacht.
Ja. War das so der Moment, wo du dann auch wusstest, so, das ist mehr als nur ein Hobby für mich?
Ja, das war es vorher eigentlich schon. Das war eigentlich mit Eintritt in diese Kampfsportgemeinschaft, in dieses Haus, dass das das Leben bestimmte. Und das waren im Prinzip 2 Jobs. Also der Job als, damals ja noch nicht als Lehrerin, aber der Beruf und dann die Berufung, das eigentlich waren es 2 Jobs parallel. Ja.
Hast du dann nochmal als Bürokauffrau gearbeitet? Oder hat sich das nach der Ausbildung dann nie mehr ergeben?
Ich habe für die Kunsthalle gearbeitet, für Frau Nannen. Und das erzähle ich deshalb so gerne, das darf ich jetzt doch einpflegen. Ich habe nämlich gestern, ich folge Tim Krüthoff auf Instagram und gesehen, dass er Frau Nannen interviewt hat. Und ich habe tatsächlich das erste Mal einen Podcast gehört, ich darf es gar nicht sagen. Aber und den habe ich mir angehört, weil ich eben mal 1 oder 1,5 Jahre für Frau Nannen gearbeitet habe in der Kunsthalle als Aushilfskraft. Als ich Studentin war, habe ich für sie gearbeitet und das war eine super, super tolle Sache, muss ich sagen, in der Kunsthalle zu sein. Ja. Habe ich auch noch Verbindung zu, muss ich sagen. Also emotionale, keine persönlichen zu ihr. Obwohl sie mir, Frau Nann hat mir, als ich die Doktorarbeit geschrieben habe, promoviert habe, einen Brief geschrieben. Das fand ich sehr, sehr nett von ihr. Ja?
Ja?
Das war ja erst 2011, richtig? Also schon lange Jahre, nachdem wir keinen Kontakt mehr hatten, hat sie das eben verfolgt, weil es durch die Presse, also hier in der Zeitung veröffentlicht wurde. Und das fand ich sehr nett. Eine unglaublich bewundernswerte Frau, ein großes Vorbild.
Ja, Kunsthalle ist ja auch immer noch ein Aushängeschild der Stadt.
Ja.
Entwickeln sich auch immer weiter. Ist der Podcast gut? Ja, ne?
Ich fand, also das Gespräch fand ich ganz hervorragend, hat mir viel Freude gemacht.
Wollte ich nochmal reinhören. Ja. Das ist schon interessant, solche Gäste dann auch mal. Ja. Ganz andere Richtung als wir hier.
Das stimmt.
Ja, wir haben uns ja auf Sport spezialisiert. Ja. Ist dann auch der, oder kann man sagen, dass die sehr erfolgreiche Boxkarriere dann so langsam losging und dann kommen auch schon die ganz großen Namen so langsam in die Sendung.
Ja, genau.
Da ist ja Toddy wieder für zuständig. Magst du uns einmal dahin führen?
2004 wird Heidi Weltmeisterin nach Version der WIBF. Der Titel liegt hier auf dem Tisch. Im Superweltergewicht gegen die Niederländerin Marisha Scholl, obwohl sie in der ersten Runde zu Boden muss und als Außenseiterin in den Kampf ging.
Mhm. Warte mal ganz kurz. Das habe ich mir noch gedacht. Wie ist das eigentlich? Wenn man dann in der ersten Runde schon so einen draufkriegt. Ja,
du, habe ich nur einmal erlebt.
Ja? Hast du dann gedacht, oh, Hauer, das wird aber...
Ich kann es dir nicht mehr sagen. Ich kann es nicht sagen. Es ist halt so, in so einem Kampf ist man natürlich so voller Adrenalin. Also Schmerzen hat man ja ohnehin kaum. Ich will nicht sagen gar nicht, kaum. Aber der Gedanke, den man hat, ist ja nur, ich will gewinnen. Hm. Ich will gewinnen. Und wahrscheinlich habe ich gedacht, scheiße, vermute ich mal. Ich bin ja aber gleich wieder aufgestanden. Es war ja kein harter Niederschlag. Also insofern war ich jetzt nicht verängstigt, sondern habe vermutlich gedacht, so wie ich immer gedacht habe, wenn ich mal harte Treffer abbekommen habe, Mist, jetzt musst du richtig zurückschlagen. Das ist das, was man so denkt, ja.
Ja. Ja, sorry, Toddy.
Kein Problem. Am selben Abend hat auch Regina Halmich gekämpft. Mhm. Und bei deinem Kampf hatte ich noch recherchiert, da gab es einen Marktanteil, ich glaube, von über 1 Million Zuschauer, die deinen Kampf noch gesehen hatten, damals im Fernsehen.
Ja.
2005 wirst du in der EWE Arena in Oldenburg Weltmeisterin im Mittelgewicht gegen Mariana Garcia aus der Dominikanischen Republik. Mhm. Da hat Arthur Abraham unter anderem auch gekämpft.
Ja.
Den braucht man hier, glaube ich, nicht großartig vorzustellen. Weltmeister im Mittelgewicht und im Supermittelgewicht. Und auch Arthur hat noch eben eine kleine Nachricht an dich.
Hallo Heidi, hier ist Boxchampion Arthur Abraham. Ich grüße dich ganz herzlich aus Berlin. Du bist eine gute Boxerin, du bist eine nette Frau und ich freue mich, dass du da bist.
Der Arthur, also ihr habt ja was auf euch genommen, das finde ich ja ganz hervorragend. Wie lustig, ja. Sehr schön. Ich hoffe, dass er sich wirklich noch an mich erinnert. Es gab ein paar Fotos. Ich bin damals ja einige Male im Sauerland-Camp gewesen, in Berlin zum Training bei Uli Wegner. Und dort habe ich Arthur auch schon kennengelernt, schon vorher und dann in Oldenburg eben auch nochmal. Ein ganz, ganz netter, ganz netter Mann, wirklich ein ganz sympathischer Typ. Und ich fand ihn auch als Boxer ganz großartig. Also wirklich, wirklich, wirklich toll anzuschauen. Und ich weiß, dass er wahnsinnig viele Fans hatte damals und der ein echtes Aushängeschild war.
Der ist immer noch riesig auf Social Media. Wenn du seinen Instagram-Account anguckst, wie viele Follower der hat, der ist immer noch eine große Fanschau. Ja.
Der ist ja nie verstellt oder so. Nö. Ja. Immer so, wie er jetzt spricht, man erkennt, der macht zwei Wörter, dann weiß man, dass er es ist.
Ja.
Und der kennt dich wirklich noch. Also sonst hätte er das ja nicht geschickt.
Er wusste auch, dass du im Training warst in Berlin und so. Das hat er noch geschrieben.
Oh,
und dann,
super.
Ja, und in deiner Ecke Uli Wegner,
ja.
Boxtrainer-Legende Uli Wegner, der bekannteste deutsche Boxtrainer, würde ich sagen, der hat gesagt, ich bin zwar kein großer Freund des Frauenboxens, aber mit Heidi komme ich sehr gut aus. Sie zeigt eine tolle Einstellung und ist mit Leib und Seele dabei. Neben dir hatte er, glaube ich, eine weitere Weltmeisterin, Cecilia Brakus, glaube ich. Zwei Frauen zum Weltmeister
Cecilia,
gemacht.
Ja, Cecilia, genau. Unglaublich gute Boxerin. Ich habe sie ja auch mal kennenlernen dürfen und habe ihre Kämpfe auch noch verfolgt. Damals unglaublich gut, ja.
Ich finde, wir sollten Uli jetzt noch mal zu Wort kommen lassen. Und er bezieht sich am Anfang noch mal kurz auf Arthur.
Der Arthur hat doch gar keine Ahnung von ihr.
Bei zwei WM-Kämpfen haben sie betreut in Oldenburg, ne?
Die war dann bei mir in Berlin.
Ach, sie hat die Vorbereitung dann in Berlin gemacht und dann sind sie zu den Kämpfen nach Oldenburg.
Ja, die ist unheimlich gebildet.
Ja.
Der Zielschreibe in ihrer Art. Also ich kann nur positiv von ihr berichten.
Wie war sie als Boxerin? Wie würden Sie sie als Boxerin charakterisieren?
Sie war sehr veranlagt und hat ihre, sagen wir, Möglichkeiten ausgeschöpft.
Ja.
Die ist so Lehrerin vom Beruf.
Genau, richtig.
Ja, das ist eine positive Erscheinung. Auf jeden Fall.
Super.
In allen Fragen Vorbild.
Jo.
Oh, das ist ein schöner der Schlusssatz.
Uli, der Uli, wir haben letztes Jahr noch telefoniert. Genau, er hat mich letztes Jahr, also vorletztes Jahr, muss ich sagen, zum zum Geburtstag angerufen und haben nochmal telefoniert. Er ist ein super, super sympathischer Mensch und ganz nahbar, wie man ja schon merkt, nicht, dass er gleich den Arthur da so ein bisschen durch den Kakao zieht. Das ist ganz seine Art. Ja, ich, genau, er ist also ein ganz, ganz toller Typ, muss ich sagen. Auch, dass er mich noch angerufen hat, nach all den Jahren zum Geburtstag gratuliert hat. Ein toller Mensch. Man hört jetzt, dass er doch schon ein bisschen älter wird, aber er erinnert sich und weiß, dass ich Deutschlehrerin bin. Das hat er dann später immer wieder gesagt. Oh je, Heidi, in Deutsch bin ich nicht so gut, sagt er immer. In Deutsch bin ich nicht so gut. Meine Frau, die war auch Lehrerin. Ja, ganz süß.
Stark. 84 ist er mittlerweile, ne?
Weiß nicht, ist sogar noch als Trainer aktiv gewesen bis vor ein paar Wochen.
Ja.
Kubrat Pulev betreut.
Ach, vor ein paar Wochen noch tatsächlich?
Ja.
Ach, okay.
Ja.
So, ich kann auch nie aufhören.
Nee, kannst nicht lassen.
Aber er hat ja immer noch was zu sagen und zu geben. Wahrscheinlich mit diesem, das ist ein unfassbarer Fundus.
Ja.
Hat ihn noch gefragt, ob es das jetzt war mit dem letzten Kampf. Er sagte, weiß er noch nicht.
Ehrlich?
Ja.
Oh,
ja.
Der
also
ist
nein.
Also nein.
Der
ist
seine Frau wird sicher nicht nur den Kopf schütteln.
Wie war er denn? Du hast gerade gesagt, so als Typ und als Trainer war er streng, hart.
Auch nein, zu dir, mir oder? Gegenüber nicht. Ich habe ja nicht bei ihm trainiert im Sinne von, dass ich jetzt wochenlang da war und im Training war, sondern ich wurde eingeladen, einige Male in Vorbereitung auf die Kämpfe dann. Also es war ja eine Sauerland-Veranstaltung oder zwei waren es ja und ich war nun eben als Kämpferin dort auf der Karte. Ich hatte ja keinen Jahresvertrag, sondern nur Vertrag für diesen einen Kampf oder für zwei Kämpfe und dann durfte ich im Prinzip mittrainieren, so muss man das wohl sagen. Und er hat mir auch ein paar Tipps gegeben, aber ich war jetzt nicht da ständig im Training, sondern durfte mal die Luft eines großen Profistalls schnuppern. Und es gibt ja heute weder Sauerland noch Universum, die sind ja alle weg. Als sich dann die Fernsehsender verabschiedet haben aus dem Profiboxen, ist ja im Prinzip auch alles zusammengefallen mit dem klassischen Boxen sozusagen.
Ja.
Das war ja damals so die Hochzeit, dachte man ja, dem Sauerland gehört RTL.
Ja.
Also wie der da auch stolziert ist und alle so dieses Standing. Und dann hat er diese ganzen Weltklasse-Boxer um sich drum, hat das immer gedacht, was ist das für ein Zirkel da an Leuten und so. Was kannst du da denn zusammen, wie muss man sich das vorstellen? Das ist dann letztendlich einfach dann eine große Halle, wo die auch hart trainieren.
In Berlin?
Ja.
Oder? Nee, das ist eine ganz kleine Halle.
Ach.
Eine ganz kleine Halle, da steht ein Ring. Und ein Ring und 10 Sandsäcke vielleicht auf kleinem Raum. Und na, ich erinnere mich an eine Hantelbank, man konnte einen Platz zum Seilspringen. Aber da haben ja nicht viele Leute trainiert. Das waren ja immer eben nur 3-4 Profis vielleicht, die dann da, logisch, wenn man im Profisport trainiert, kann man ja nur einzelne Sportler trainieren. Und eine Spiegelwand gab es und da wurde trainiert. Und dann gab es unten eine Laufbahn. Ich weiß, ich habe auch einmal ein Lauftraining mitgemacht und dann gab es noch einen weiteren Gymnastikraum, in dem man dann mal so Partnerübungen gemacht hat. Aber das ist keine Riesenhalle. Und bei Universum bin ich in Hamburg, bin ich ja auch mal gewesen, habe bei Timmy mal trainieren dürfen mit Regina Halmich zusammen, wie hieß nochmal ihr Trainer, ich komme gerade nicht auf den Namen, Thorsten Schmitz, richtig, war ihr Trainer, da war ich auch mal, mit Daisy Lang habe ich mal trainieren dürfen, die ihr auch bei Universum trainiert habt. Das sind relativ kleine Hallen, das sind keine riesen Dinger, also keine Turnhallen, wie wir sie kennen.
Aufs Wesentliche konzentriert. Aber Universum war der Kohl, oder wie hieß der noch?
Genau,
ja. Klaus-Peter Kohl. Das war der andere große Promoter.
Richtig, die haben sie immer gebettelt mit den Sportlern.
Ja. Wenn so ein Kampf feststeht, wann beginnt die Vorbereitung? Wie viele Wochen vorher? Und wie sieht die Vorbereitung dann aus? Wie steigert das? Mhm. Magst du das mal erzählen bis zum Kampf hin?
Also ich habe immer trainiert. Ich habe mich immer ein bisschen gewundert, wenn ich hörte, dass einige Sportler dann Pausen haben. Ich habe immer jeden Tag trainiert und wenn man wusste, ein Kampf steht an, im Optimalfall wusste man es ja mindestens 3 Monate vorher. Mhm. Das sind ja so Sachen, das ist im Amateursport ja völlig anders, wenn du genau weißt, nächstes Jahr ist die WM, übernächstes Jahr die EM, wie jetzt im Kickboxen zum Beispiel, wusste man ja weit im Voraus, worauf man sich vorbereitet. Also trainiert habe ich immer und dann 3 Monate vorher, wenn man es dann wusste, so der Termin steht, die Halle steht, die Gegnerin steht. Ja. Vor allen Dingen, das ist dann so der Hauptpunkt, ne, dass ja die Matchmaker, die Promoter müssen ja da die richtigen Kämpfer an Land ziehen. Ja, und dann wird zweimal täglich trainiert und dann am Ende auch dreimal täglich. Ich habe immer morgens vor der Arbeit, eben um 4:45 schon mal die erste Einheit gehabt, entweder 5 Kilometer Lauf auf Zeit oder ein Zirkeltraining, halbe Stunde wirklich hartes Zirkeltraining gemacht. Dann ja eben zur Arbeit fahren und dann nach der Arbeit direkt nochmal ein Lauftraining oder ein Pratzentraining und dann abends Sparring oder Sandsacktraining. Also das waren dann in den letzten Wochen dann ja dreimal täglich Training und dann nur noch Essen und Schlafen. Ne? Mehr ist dann nicht.
Du sprichst Essen an. Wie war das mit dem Gewicht? Du hast erst spät wieder Mittelgewicht gekämpft. Man kennt ja die Geschichten, dass Sportler dehydriert dann sind in den letzten Wochen vor dem Kampf. Wie war das bei dir?
Ja, kenne ich gar nicht.
Kennst gar nicht?
Kenn ich gar nicht. Ich habe immer ich wiege immer noch 46,6 Kilo. Also nicht mehr so viel Muskelmasse, eher mehr Fettmasse. Aber ich habe mein Gewicht immer gehalten. Ich war immer zwischen 63 und 67 Kilo habe ich gekämpft und das war auch mein Normalgewicht. Es verschieben sich halt Anteile, Muskelfettmasse eben natürlich. Ja. Aber ich musste nie hungern. Ich musste für den Kampf gegen Jackie Fraser ja mehr Gewicht auf die Waage bringen. Das habe ich teils durch Essen, durch viel, viel Wasser trinken vorm Wiegen, jetzt kann ich es ja sagen, versucht, annähernd so hinzubekommen. Aber das ist viel, viel schwieriger, weil man kennt mich ja, ich bin eher so ein dünner Typ und ich hätte auch nie dicke Arme bekommen, weil ich einfach nicht dieser Typ bin und musste, das war sehr mühsam, also durch Krafttraining und durch mehr Essen als sonst irgendwie nochmal 2 Kilo drauf zu bekommen. Bei dem Trainingspensum ist schwierig, wenn man nicht so veranlagt ist.
Wo war das denn so krass? War das in dieser Doku bei MMA-Kämpfer, die erst gefühlt nur mit Regenjacke rumlaufen, um auf das Gewicht zu kommen und dann ballern die sich in kurzer Zeit so ein halbes Hähnchen nach dem anderen rein und alles, was sie kriegen können, war so, ne?
Ja, das war so.
Ach, das war auch nicht normal,
Gesund ist das nicht, ne?
Da gibt's wohl, auch Arthur Abraham weiß ich wohl, der musste immer richtig Gewicht machen und es gab eine Sauna übrigens, doch, jetzt weiß ich schon, es gab eine Sauna da in diesem Gym da in Berlin und ich erinnere mich schon, dass einige Jungs dann jeden Tag in die Sauna mussten, richtig mit Westen und so weiter. Ich dachte, oh, Hölle, die Waldfee. Also ich hatte dieses Gewicht und mit meiner Größe hatte ich auch ein gutes Gewicht. Mit 1,80 oder fast 1,80, mit der Körpergröße, mit dem Gewicht war ich immer die Größte, immer. Also ich musste, also noch weiter runter zu gehen mit dem Gewicht wäre verrückt gewesen. Und hochgehen war eben gar nicht so leicht, wie man sich das so vorstellt. Und ich war ja richtig in dem Bereich. Ja. Die einzige, die größer war als ich, war die Polin Lukaschek, Karolina Lukaschek, gegen die ich dann am Ende auch verloren habe, gegen die ich im WM-Kampf im Kickboxen verloren hatte und die später Profi wurde und mich dann auch bei meinem Profikampf besiegt hat, weil die größer war als ich und Rechtsauslegerin. Und da muss ich fairerweise sagen, war sie einfach besser. Ja. Ja.
Rechtsausleger ist so die Pest.
Ja, ist die Pest.
Ja, das hat man ja oft gehört, ne?
Ja,
war nicht Michael Schewski auch Rechtsausleger?
Das weiß
war
ich
nicht auch
nicht.
Das Unangenehme an ihm, sein. Dass der mit links dann zuballern konnte?
Gegen Graciano, dass das
ich meine, dass das so irgendwie im Kopf war, weiß ich aber auch nicht. Nicht 100%.
Ja.
Hast du eigentlich Lieblingsboxer oder Lieblingsboxerin?
Hatte ich nicht, aber tatsächlich, mein Bruder hat es erwähnt, ich gebe ja auch Workshops oder Seminare und wenn ich dann so Vorträge halte, dann ist immer Muhammad Ali derjenige, mit dem ich einsteige. Und ist klassisch einfach. Und nicht eben nur, weil er ein super cooler Boxer natürlich war, aber eben auch als Charakter ein Mensch, der viel zu erzählen hatte, viel zu sagen hatte, sehr charakterstark war und sich politisch so engagiert hat, so zu seiner Meinung gestanden hat, dass er seine Karriere aufs Spiel gesetzt hat. Und deshalb eben, weil er ein unglaublich kluger und eloquenter Mann war. Und ich habe ihn auch einmal noch sehen dürfen, weil ich ja gegen Jackie Fraser geboxt habe und Laila Ali auf der Veranstaltung war, mit der auch ein Foto machen durfte. Und auch seine Tochter ja wirklich sehr, sehr gut lange Jahre, mehrere Jahre geboxt hat.
Ja.
Und er einfach als Typ, als Mensch.
Ja. Was würdest du so sagen, wer sind für dich die drei größten Boxer aller Zeiten?
Also Tyson.
Ja.
Auch ja eine wilde Geschichte natürlich. Es geht ja nicht darum, dass man es gut findet, was ein Mensch macht, der nun auch mehrfach verurteilt war.
Nee, nur als Boxer.
Aber der Boxer, unglaublich. Also ich erzähle das, wenn Kinder mich fragen heute in der Schule, sage ich, naja, guckt euch mal die Videos von Tyson an, wie der hart geschlagen hat. Das ist immer ein bisschen ambivalent als Lehrerin, so etwas zu sagen. Aber wenn man weiß, wie hart das ist, also wie hart man trainieren muss. Also Tyson, Ali, ja, Michael Schewski fand ich schon auch ganz gut. Ich fand im Übrigen gut Luan Krasnitschi, ich weiß ja nicht, ob ich der noch einer sage. Der hat nämlich immer eine coole Kombi gemacht, mit der ich dann später auch nochmal einen Knockout gemacht habe. Ich fand gut, der war ja sehr, sehr groß, sehr lang, hat immer seine linke geschlagen und mit rechts so einen langen Aufwärtshaken. Und damit hat der richtig gute Knockouts gemacht. Das fand ich cool,
ja. Ja, das sind große Namen, ne? Da kann man was mit anfangen. Ich fand ja auch den, was wir geguckt hatten, noch der Ukrainer, kommt gerade nicht.
Usyk.
Ja.
Gegen Fury. Mhm.
Die haben wir uns ja noch angeguckt, die Kämpfe. Ja. Fand das auch ein unglaubliches Niveau. Ja. Hab irgendwann mal aufgehört, Box zu gucken, weil mir das auch mit diesen Ringrichterentscheidungen auf den Sack ging. Mhm. Axel Schulz ist vielleicht das größte Beispiel in seinen Formen-Kampf. Aber irgendwann dachte ich so, wenn nicht mit K.O. entschieden wird, dann bist du so der Willkür.
Ja.
Der und Marketing und alles, was daran, das wurde mir alles zu groß und ich habe das da mal verloren, eine Zeile, aber dadurch sind wir wieder dazugekommen und so, der hat mir sehr gut gefallen, der Usyk, wie der gekämpft hat, so was der alles drauf hat, aber auch wie nüchtern, auch kein Spinner.
Ja.
Und gegen Fury, das passte ja auch gut, so diese Gegensätze.
Ja, ja.
In der Länge, im ganzen Erscheinungsbild, in allem, oder? Also schon Spaß, auch klasse Kämpfer, ne, beide. Guckst du noch viel eigentlich?
Ich wollte noch gerne sagen, Lucia Riker, eine Boxerin, die ist schon auch nicht mehr aktiv, aber war sehr aktiv, falls jemand das jetzt recherchieren möchte. Sie war eher ein Vorbild, unglaublich gute Boxerin. Die hat gespielt in Million Dollar Baby, die Gegnerin der Hauptdarstellerin in diesem Film.
Ach, da hat die mitgemacht.
Und da wurde sie ganz, als die Böse dargestellt, als die böse schwarze Boxerin. Sie ist Holländerin und eine wunderbar taffe Frau, eine tolle Boxerin. Fand ich ein bisschen unfair. Ich fand den Film auch nicht so gut. aber das wollte ich nur sagen, nochmal als Boxerin, die ich auch sehr bewundernswert fand damals. Ich schaue kein Boxen mehr, nein. Ich bin da auch, nachdem diese Namen, die ich alle kannte, Marco Hukic, mit dem habe ich ja noch Kickboxen betrieben, den habe ich auch kennengelernt. Axel Schulz habe ich kennengelernt, mit dem war ich mal in Bad Zwischenahn auf einer Veranstaltung eingeladen. Und auch ein ganz netter Typ einfach auch. Und nachdem diese Namen dann alle weg waren, habe ich auch das Interesse, und die Fernsehsender dann sich verabschiedet haben, habe ich das Interesse ehrlicherweise auch verloren. Ja. Den Fury-Kampf letztens, den habe ich mir auf YouTube nochmal angeguckt.
Mhm. Ja. Mhm. Ja. Irgendwann war mal kurz ein bisschen die Luft raus.
Ja, nachdem die Klitschkos weg waren.
Ja, stimmt. Genau. Klitschkos war auch nochmal, man auch viel geguckt, ne?
Ja.
Mhm. Immer mal so Phasen.
Ja.
2006 kam der nächste Titel, ne?
Mhm.
Spricht man das Englisch aus? Oder WIBF steht hier, Weltmeisterin. Mhm. Im Junior-Mittelgewicht gegen Borislava Goranova, Bulgarin.
Ja, genau.
Genau, auch Marco Huck hat an dem Abend geboxt, Juan Pablo Hernandez, Alexander Povetkin. Dachte ich mir so, mit dem, wir haben den Gürtel hier liegen, ne? Wenn du gewinnst und den bekommst, hat man das nach dem Kampf direkt begriffen, was da passiert? Oder ist man einfach nur erstmal erleichtert, dass man gewonnen hat und alles andere kommt dann später? Wie ist das im Kopf, weil du sagst, man steckt ja so voll mit Adrenalin. Ja. Geht man erstmal einfach raus und packt den Gürtel in die Tasche?
Also,
und pack den nächsten Morgen wieder aus, weißt du, so Dinge.
Ja.
Ich habe wirklich gewonnen.
Also da das so unmittelbar ist im Boxen, ist das schon so, dass man es gleich begreift.
Ja.
Weil das ist ja anders als in anderen Sportarten, wo dann irgendwann die Siegerehrung ist, dann geht man aufs Treppchen. Sondern es ist ja so, es wird direkt vermittelt. Man bleibt im Ring stehen, ist völlig verschwitzt, völlig fertig, ne, und sieht auch ziemlich unschön aus meistens, also wenig attraktiv. Und dann wird die Siegerin gekürt. Der Arm geht nach oben und dann kommt jemand mit dem Gürtel, dann werden Fotos gemacht mit allen möglichen Leuten. Man versteht das schon schnell. So, ich habe gewonnen. Und dann wird man erstmal gleich runtergeführt zum Dopingtest. Das habe ich am Anfang Also bei meinem ersten Kampf in Kiel bei der WM habe ich ja gar nicht verstanden, was wollen die von dir? Ich war gar nicht darauf vorbereitet. Dann wurde ich gleich weggeführt und ich dachte, wie, ich habe gewonnen. Ich will jetzt feiern, Leute. Ne? Nein, sie müssen erst mitkommen, Dopingkontrolle. Mhm. Und dann sitzt du in so einem kahlen Raum, wirklich in irgendeiner Kabine. Ja, jetzt warten wir, bis sie pinkeln müssen. Und du hast geschwitzt, wie Ocelot, und kannst natürlich gar nicht. Und du sitzt da in deinem Box-Outfit, wirklich. Du kannst dich auch nicht umziehen, du bist völlig verschwitzt. Und das dauert, das habe ich alles nicht gewusst. Das waren auch so Erfahrungen. Ich sage, ja, wie lange dauert das denn jetzt? Ja, bis sie jetzt so und so viel, ich weiß nicht mehr, wie viel, man musste eine bestimmte Menge pingeln. Mhm. Und das hat ewig gedauert. Und alle draußen haben gedacht, wann kommt die endlich raus? Die Halle leer, alle weg. Und du sitzt da, mein Mann war damals eben mit und hat mit mir gewartet. Und dann trinkst du Wasser, 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 Wasser. Und du denkst, du kannst nicht pinkeln, weil du wahnsinnig viel schwitzt. Ne? Bei meinem zweiten Dopingtest, muss ich sagen, hat man mir ein Bier angeboten. Und ich so, Bier? Nach dem Kampf? Nee, macht man das überhaupt? Ja, ich sag ihnen, die Ärztin, ich sag ihnen, dann geht's schneller. Und was ist, zack, nach einer halben Stunde konnte ich pinkeln, nachdem ich ein Bier getrunken hatte. Na, das sind so die kleinen Tipps.
Ja, nicht schlecht.
Ja, ja, und da ist man erst ernüchtert, weil man denkt, ich bin Weltmeisterin und komme nicht zu meiner eigenen Party. Das ist ja wohl ganz schlimm, ja.
Ja, wo du gerade sagtest, man steht dann so ein bisschen ramponiert im Ring. Hast du mal schwere Verletzungen eigentlich?
Ja, ich habe in Wien einen Kampf gehabt, der ging unentschieden aus gegen Gabriela Wied. Habe ich mir in der ersten Runde gleich den Kampf, die Hand gebrochen. Und deshalb sagte ich, man spürt eigentlich keine Schmerzen, aber da war mir klar nach der ersten Runde, ich sage zu meinem Betreuer, das war damals nicht mein Trainer, Axel war das, ich sage, Axel, meine Hand tut so weh. Ja, du musst jetzt weiter, gut. Und dann machst du weiter und kämpfst weiter und sagst, naja, die Hand tut schon weh, nicht? Aber gibst dein Bestes, du schlägst voll zu, 6 Runden habe ich gekämpft. Ja, Schlaghand, rechte Hand, 6 Runden. So, und dann war es ein Unentschieden. Und dann ging es darum, die Handschuhe auszuziehen. Ich sagte, die kannst du mir nicht ausziehen. Du kannst ja nicht über die Hand gehen.
Ja.
Und alle sind aufgeregt. Ne? Und dann werden die Schnüre durchgeschnitten, ne? Und wird der Handschuh runtergezogen. Und dann sah ich schon, dann wurde die Hand schon dick. Richtig, also eine richtige Flunke. Ich sag, du, ich glaube, da ist ein bisschen mehr kaputt. Ja, dann kam da Eis drauf, haben wir da übernachtet und nächsten Tag mit dem Zug zurückgefahren. Ich sagte, die Hand ist aber richtig, das war so eine Flunke. Ne? Hm. Ja, ich glaube, wir sollten mal vielleicht doch ins Krankenhaus. Ne? Ja, am nächsten Tag dann. Und dann war es ein Splitterbruch in der Hand hier. Ja. Ne? Also ganz typische Boxerverletzung, wenn man sieht noch ein bisschen hier. Das war so die schwerste Verletzung, ja. Nase gebrochen, ja, Ohr kaputt, das ist weniger schlimm, aber
Rock kaputt.
Ja, also Trommelfellriss durchs Schlagen. Aber keine bleibenden Schäden, Gott sei Dank.
Also sonst war man auch nicht richtig Boxer, wenn man nicht mal die Nase gebrochen hat.
Ja,
oder?
Das lässt sich kaum vermeiden. Das
ist auch so ein Klischee.
Ist so ein Klischee, es lässt sich kaum vermeiden.
Aber komm mal nicht drum rum. Bei den Treffern, die ja manchmal doch was da durchkommen.
Tatsächlich ist das so.
Ja. Sind eigentlich die, wenn man den Gürtel gewonnen hat, die Kämpfe danach anders? Weil vorher, denke ich mir, hat man ja was zu gewinnen. Und danach hat man ja was zu verlieren oder zu verteidigen. Oder ist im Ring wieder alles vergessen? So.
Nee, ist schon so, dass das, was ich vorhin sagte, dann diese großen Kämpfe mit mehreren tausend Zuschauern. Und du weißt, du gehst als Weltmeisterin rein und da sind Leute, die wollen dich verlieren sehen. Und buhen vielleicht auch, wenn du schlägst und jubeln, wenn die andere schlägt. Und das ist man vorher nicht so gewohnt, so unbedingt. Wenn man erst kleiner kämpft, dann und da ist es so, da sitzen vielleicht 7.000 Leute, so wie in den USA damals, oder eben 3.000 oder 4.000 in Oldenburg. Du weißt, die meisten sind auf deiner Seite, aber es geht um alles. Mhm. Also, wie gesagt, es geht nicht um den ersten oder zweiten Platz, es geht um alles. Und das sind, ja, extreme Belastungen. Also psychisch ist das eine echte Nummer, eine echte Herausforderung, damit umzugehen. Und das glaube ich nicht, dass irgendjemand sagt, das wäre einfach.
Wir kommen zu einem vielleicht, wer weiß nicht, ob es der größte, aber der bekannteste Kampf, der damals hier auch gut durch die Medien ging.
Ja, das glaube ich auch mal selbst gesagt, dein größtes boxerisches Abenteuer 2002 in den USA gegen die Tochter des legendären Joe Frazier, einer der größten Schwergewichtler aller Zeiten, Jackie Frazier Light. In der dritten Runde hast du da verloren.
Ja.
Es gab angeblich eine hohe Gage von dir, dir lediglich ein Taschengeld blieb, hast du irgendwann mal gesagt.
Bestimmt, ja.
Mit der auf der Fightcard war die Schwergewichtslegende Larry Holmes, der für dich gesungen hat.
Ja.
Nimm uns mal mit in die USA im Jahr 2002, wie war das da so?
Ja. Es, manchmal ist es schräg, dass ich nicht, mich nicht mehr so an so viele Details erinnern kann, weil das für mich zumindest so war, es stand der Kampf im Vordergrund. Man ist ja, das sagen viele Sportler ja, man fährt da ja hin, um zu kämpfen und zu boxen. So, das heißt, das war wirklich der Fokus. Ich erinnere mich an Larry Holmes, dass er so unglaublich freundlich war und eben mich mit Heidi, Heidi, ho begrüßt hat, was ich total nett fand einfach. Und ich weiß auch noch, dass er mir die Hand gab und ich dachte, die Hand war nämlich mit Sicherheit mehrfach gebrochen. Das ist so eine typische Boxerhand, ja, hatte er. Ein ganz, ganz toller Typ. Wir haben ja auch ein Foto gemacht. Also, dass einfach die Leute unglaublich nett waren. Also dieses Klischee, was man im Fernsehen manchmal sieht, dass man sich da so anstänkert und sich so fertig macht und so weiter. Da ist natürlich, das ist zu 99% Show. Ist es einfach. Die Leute sind in aller Regel nett zu einem. Man wird freundlich empfangen. Es wird alles für einen gemacht. Man hat Pressekonferenzen. Man wird ein bisschen was gefragt. Man wird fotografiert. Man hat ein Pressetraining. Das ist eigentlich überall gleich. Ne? Mhm. Pressetraining, wo man ein bisschen in die Pratzen schlägt, ein bisschen was sagt. Das haben wir dort auch gehabt. Ich habe dort im Hotel, war ein Ring aufgebaut, in dem wir Kämpfer untergebracht waren. Und da wurde dann eben trainiert. Dann bekam man seinen Slot und da konnte man ein bisschen trainieren, Seilspringen, Schattenboxen machen, was man so macht, ein bisschen Gymnastik. Ja, und Jackie Fraser habe ich vorher schon auch kennengelernt. Auch super nett und toll, dass du da bist, Heidi. Und ich freue mich, dass du gekommen bist. Also nicht du bist die Gegnerin. Am Ende ist es schon so, wie gesagt wird. Mir wurde direkt gesagt von meinem Trainer, also du kannst nur durch K.O. gewinnen. Du wirst niemals in Amerika über die Runden gewinnen, über die Punkte. Also entweder schlägst du sie oder nicht. Es war eher so, die Chance wahrzunehmen, auch gegen eine bekannte Frau zu boxen, die eben die Tochter von Joe Frazier ist. Und das war schon der Kern. Es war ja keine Weltmeisterschaft oder so, nicht? Und da sind wir mit einer großen Crew hingefahren. Deshalb Geld übrig geblieben ist da nicht. Und ich habe dann gekämpft. Ich habe das natürlich nicht so empfunden, dass man den Kampf hätte abbrechen müssen. Musste man auch nicht. Auch wenn sie stark geboxt hat, mich auch stark geschlagen hat, war ich nicht kampfunfähig. Ich war auch nicht irgendwie beschädigt und mir ging es auch nicht schlecht. Also man hätte es weiterlaufen lassen können. Das war natürlich sehr enttäuschend für uns, dass ich nicht mal zeigen konnte, was ich kann, weil ich eigentlich eher ein Spätstarter war, immer. Ich war eigentlich eher diejenige, die immer erst 2-3 Runden brauchte, um ein bisschen stark zu werden. Und das war dann enttäuschend, aber das hat sich schnell gelegt. Ich bin auch mit Jackie Fraser noch in Kontakt geblieben, auch in Deutschland noch. Wir haben auch einige Male telefoniert. Sie ist ja war damals, ich weiß nicht, ob heute noch Rechtsanwältin und eine ganz tolle Frau. Und wir hatten noch darüber gesprochen, dass es in Dubai noch Boxveranstaltungen geben sollte, ob man da noch Kämpfe organisieren könnte. Über solche Dinge haben wir gesprochen. Hat sich dann alles verlaufen, aber so bis auf, dass der Kampf so schnell abgebrochen wurde, eine absolut positive Erinnerung.
Hm. 2007, wir machen einen kleinen Sprung, von so das Ende der Boxkarriere am mal zusammengefasst, was würdest du sagen, wie hat sich so die Wahrnehmung von Frauen im Boxsport seit Beginn deiner Karriere verändert, bis vielleicht, wo du aufgehört hast und bis heute, wie hast du das beobachtet?
Also ich erlebe schon, dass es nicht mehr so außergewöhnlich ist, dass Frauen überhaupt in männerdominierten Sportarten aktiv sind. Ich habe das als erstes erlebt, dass es im Fußball eine große Änderung gegeben hat. Und zwar bin ich als Lehrerin, spreche ich ja viel eben mit Kindern und über Themen wie was zeichnet Männer oder Frauen aus oder gibt es überhaupt Unterschiede? Das sind ja Themen, die man auch im Unterricht behandelt. Und da habe ich dann relativ schnell gemerkt, ob Mädchen oder Jungs Fußball spielen, spielt keine Rolle mehr für Kinder in dem Alter. Das war nie mehr Thema. Das fand ich schon mal sehr positiv. Boxen ist noch immer etwas Besonderes, das stimmt schon, aber so wie ich jetzt zum Beispiel an dieser neuen Schule, an der ich bin, angesprochen werde, finden die meisten das eher bewundernswert und toll. Es kommen überhaupt keine negativen Kommentare oder Kommentare wie, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass sie geboxt haben als Frau oder so etwas, ja, früher kamen manchmal noch solche Kommentare, ja, für eine Frau ganz gut, oder es wurde, ja, eben, wie wir gerade gehört haben, also sowas gibt es, so in Nebensätzen gibt es weniger, ich erlebe das zwar immer noch, aber das gibt es weniger, und Kinder und Jugendliche gehen eher normal damit um, dass man etwas Besonderes geleistet hat und nicht, dass ich das als Frau jetzt geleistet habe. So, und daran merkt man das, dass sich gesellschaftlich etwas tut. Ne? Aber es gibt trotzdem immer noch relativ wenig Frauen, die boxen. Also wenn ich mit Aktiven nochmal in Kontakt bin, eine ehemalige Schülerin von mir, die in der Landesauswahl boxt, die inzwischen auch in Hannover wohnt und da auch trainiert, eben am Stützpunkt, da bekomme ich schon mit, dass das immer noch relativ dünn gesät ist, ja.
Du hast die Statistiken einmal zusammengefasst, Tori, ne?
Ja, Ende der Boxkarriere 2007 nach einer Punktniederlage, 14 Kämpfe, 11 Siege, davon 7 durch K.O., 2 Niederlagen, eine vorzeitig und ein Unentschieden. Mhm. Außerdem wirst du beispielsweise Europameisterin im Budo und Siegerin der All-American Open in New York, 99, 2000 und 2001. Mhm. Wenn du jetzt so auf dein boxerisches und kampfsportliches Gesamtwerk guckst, bist du zufrieden damit?
Ja. Ja. Absolut, ja. Absolut. Also in kurzer Zeit viel rausgeholt, würde ich sagen. Ja, doch, absolut. Bin ich schon, ich bin, das kann man ja nicht so einfach sagen über sich, aber ich bin stolz darauf, das geschafft zu haben, die Unterstützung gehabt zu haben und das durchgezogen zu haben, obwohl es gab schon viele Tränen. Also es ist schon sehr schwer in so einem Sport mit den Schmerzen und auch im Sparring mit diesen Emotionen umzugehen, sich geschlagen zu werden, andere zu schlagen. Das ist nicht so einfach, wenn man, ich sag mal jetzt, nicht damit aufgewachsen ist. Ich bin ja nicht mit dem Kämpfen aufgewachsen. Und das musste ich mir schon erarbeiten, dass, wie das ist, sich schlagen zu lassen, das auszuhalten und auch jemand anders zu schlagen. Ja. Das erlebe ich ja als Trainerin oder wenn ich jetzt Workshops mache, auch für Frauen, die jetzt nicht so Kampfsport ambitioniert sind, die das einfach mal kennenlernen wollen, dass die größte Hürde ist, jemand anderen tatsächlich zu treffen, im Gesicht nur zu treffen. Ja.
Warum hast du deine Boxkarriere beendet?
Ja, also aus Altersgründen schon mal und weil ich dann eben auch angefangen habe, da nochmal das Lehramt zu studieren. Ich habe ja vorher Magister studiert und dann war es ja altersmäßig und auch aus beruflichen Gründen dann einfach nicht mehr möglich.
Wenn du so auf die Karriere zurückblickst, was würdest du sagen, hat der dich der Sport über dich selbst gelehrt?
Ja, eben, dass ich ganz schön viel aushalten kann, wenn ich wirklich will. Also der absolute Wille dazu, etwas durchzuziehen, das hätte ich nie gedacht, weil ich als Jugendliche nicht so war. Und dass das möglich ist. Und dass ich finde auch, was ich Schülerinnen und Schülern doch öfter mitgebe, die zweifeln, die zum Beispiel keine guten Schulleistungen zeigen, die vielleicht nicht so ein gutes Selbstwert haben und an sich zweifeln, sage ich, Mensch, die schulischen Leistungen sagen erstmal nicht etwas darüber aus, ob du nicht in 10 Jahren super gut in etwas sein wirst, super ehrgeizig sein wirst. Du bist erst 15, 16. Wer weiß das schon in dem Alter? Ich war eben auch nicht so und ich weiß, ich bin erst vielleicht mit 30 wirklich in diese Richtung gekommen, dass ich gemerkt habe, hey, Leistung ist wirklich eine tolle Sache und ist sehr befriedigend, für etwas hart zu arbeiten. Und deshalb ja, ist das Wertvollste, würde ich sagen.
Vorhin einer Nachricht sagte mal jemand, ich weiß nicht, ob Uli das war, hat alles aus sich rausgeholt.
Ja. Mein Bruder, sagte das auch.
Zweimal sogar. Ja. Würdest du das auch so sagen?
Ja. Ja, in der Hinsicht, finde ich schon.
Wenn wir auf die ganze Karriere zurückblicken, haben wir dazu eine Frage bekommen von
Inga Wertz, ehemaligen Gast. Genau, Inga war die erste Frau bei uns, bei Tordi und Chris.
Ja.
Und sie hat eine Frage an dich.
Hallo Heidi, hallo Thorsten und Christian. Ich wünsche euch ein frohes und vor allem gesundes neues Jahr. Ich habe heute die ehrenvolle Aufgabe, eine Frage zu stellen. Heidi, dich kenne ich natürlich auch von damals aus der Zeitung, nicht persönlich, aber ich habe damals ja auch sehr aktiv den Sportteil verfolgt und daher ist mir der Name Heidi Hartmann durchaus ein Begriff. Du hast ja unglaublich viel erreicht, viele Erfolge gehabt und hast jetzt dein erstes Buch rausgebracht, das erste Kinderbuch und Jugendbuch. Daher meine Frage, wer so viele Erfolge hatte und ja eigentlich mit viel Stolz auf sein Leben zurückblicken kann, gab es irgendwann in deinem Leben mal eine Phase oder eine Situation, einen Moment, wo du sagst, boah, hätte ich das mal anders entschieden? Klar wäre dann sicherlich auch einiges anders gelaufen, aber das wäre jetzt so meine Frage an dich, denn ich hatte auch gelesen, du hast damals auch die, oder hättest die Möglichkeit gehabt, in die Nationalmannschaft zu kommen, in einen Mannschaftssport und bist dann ja eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes zur Einzelkämpferin geworden. Und ja, das ist ja schon dann nochmal eine ganz andere Nummer. Und vielleicht gab es ja auch später nochmal einen Moment, den du rückblickend einfach anders gemacht hättest, entschieden hättest. Ja, ich freue mich auf deine Antwort und ich freue mich auch auf die Folge, die Podcast-Folge. Werde ich mir auf jeden Fall anhören. Ja, und dann wünsche ich euch dreien noch alles Gute und viel Spaß. Bis dann.
So, Inga, wer sagt mir was? Sagt mir noch mal, welche Erfolge sie im Laufsport hatte, richtig?
Ja, Inga ist eine der besten Läuferinnen, die wir hier je hatten in der Region. Ihr seid noch zusammen bei der Emder Laufgemeinschaft in der ewigen Bestenliste. Auf 3000 Meter ist Inga Zweite aus dem Jahr 2005 und du bist 18. aus dem Jahr 96.
Ja.
Und die Halbmarathondistanz, da ist Inga wieder auf 2 aus dem Jahr 2003 und du bist auf 19 aus dem Jahr 95.
Aber also ihr Name sagt mir deswegen etwas, weil ich ja so ein bisschen die Laufszene noch verfolgt habe anschließend. Wie gesagt, wir haben uns, sie sagt es, nie kennengelernt, aber ich habe gleich gedacht, Mensch, das ist doch die Läuferin.
Ja,
ich habe ja ihre Frage eigentlich schon beantwortet. Was ich rückblickend anders gemacht hätte, das war diese Geschichte mit dem Wasserball. Und dass ich damals gesagt habe, nein, ich möchte das nicht mehr machen, einfach nur, weil ich mich in Hannover da nicht wohlfühlte mit diesen bereits erwachsenen Frauen, die für mich alle unglaublich selbstbewusst waren. Und ich immer nur mit meinem Heimtrainer da im Auto saß und nicht mit ihnen sprechen wollte. Also ich war eben schüchtern. Ich kann manchmal eben auch deshalb Mädchen, gerade Mädchen im Alter 15, 16, ganz gut verstehen. Ich habe so gerne Wasserball gespielt und natürlich habe ich jetzt eine andere Superkarriere hingelegt, die ich ja sonst nicht gemacht hätte. Aber ich hätte mir gewünscht, es hätte mich jemand an die Hand genommen. Mein Trainer damals hatte nicht das Gefühl, nicht das Händchen und hätte gesagt, pass auf, wo ist eigentlich dein Problem? Ich habe das nämlich gar nicht ausgesprochen. Wo ist eigentlich dein Problem und können wir das nicht gemeinsam lösen? Also das hätte ich mir gewünscht, denn ich denke, ich wäre da auch ziemlich glücklich geworden. Man hatte mir, also der Landestrainer hatte gesagt, du kommst nach dem Abitur hierher, wir besorgen dir einen Ausbildungsplatz, ein Studium. Und das hätte mir bestimmt gut gefallen. Ich habe übrigens letztes Jahr, habe ich ein Wasserballspiel gesehen, Spandau 04 gegen Hannover, um die deutsche Meisterschaft und habe Hagen Stamm getroffen. Der war damals mein Idol. Hagen Stamm war Nationaltrainer der Wasserballmannschaft, der deutschen Wasserballmannschaft und ich war hin und weg und habe mir ein Foto mit ihm gegönnt. Also da habe ich noch, das war so, mein Freund hat mich angeschaut. Ich sage, ja, ich habe geschwärmt. Für mich wäre das damals das Größte gewesen, Hagen Stamm einmal live zu treffen und dann stand er dort am Beckenrand. Und hab mich getraut, weil ich inzwischen etwas älter bin, ihn anzusprechen. Ja, das ist eine Geschichte. Ansonsten, nein, ansonsten bereue ich in meiner sportlichen Laufbahn nichts, nein.
Hm. Ich glaube, damit ist die Frage ausreichend beantwortet. Für Heidi geht es immer um mehr als den Erfolg im Sport, Toddy. Du hast da noch ein paar Sachen rausgesucht. Also wir machen mal so, wie ging es weiter?
Ja, genau. Heidi macht das Thema Frauenboxen zum Schwerpunkt ihrer Promotion. Dr. Heidi Hartmann sitzt hier auch vor uns.
Oh, haben wir falsch angesprochen. Die ganze Zeit.
Gibt ihr Wissen dabei auch an die nächsten Generationen weiter. Ihre Dissertation Frauenboxen in Deutschland, Karrieremöglichkeiten in einem neuen Sport erscheint. Aber als Lehrerin wird sie nach dem Studium zunächst nicht tätig. Sie arbeitet als Trainerin im eigenen Fitnessstudio und wird schließlich Diplom-Sportlehrerin an der Fachhochschule der Polizei in Oldenburg. Nach der Promotion 2011 gilt Heidis ungeteilte Aufmerksamkeit dem Lehrerberuf, zunächst als Lehrerin im Emsland. und als Trainerin und Betreuerin gibt sie ihre Erfahrungen bis heute weiter. Ihr Ziel ist, Menschen zu inspirieren, dass sie ihren sportlichen Ziele erreichen und dabei einen ganzheitlichen Ansatz für Körper und Geist vermitteln. Genau.
Und dazu haben wir ja grob gesagt eine Frage bekommen von dem aktuell bekanntesten Kampfsportler Emdens, Tolga Öztürk. Letztens ein super Titel gewonnen, MMA, was war das genau?
Ja, in Gelsenkirchen war es ein Turnier, Mittelgewichtstitel geholt, der musste 4 Kämpfe an einem Abend bestreiten.
Habe ich auf eurer Seite gesehen.
Ach, hast du gesehen? Mm-mm. Ja, genau, hat hier in Emden noch mehrere Lokalitäten, unter anderem den Ostfriesen und jetzt seit neuesten auch Berries and Beans, wo man Acai-Bowls kaufen kann.
Ach, das habe ich auch gelesen. Ach, alles
soll
klar.
Soll der Renner sein gerade da.
Ja.
Gegenüber vom Rathaus, wo früher dieser Zeitungskiosk war, auf der Ecke zum Stadtgarten.
Ach, okay. Ich weiß, mein Bruder sprach davon, dass sie zum Ostfriesen zum Essen gehen wollten. Jo. Irgendwann um Weihnachten.
Ja. Und hören wir ihn einfach mal.
Moin Thorsten, moin Chris und natürlich moin Heidi. Mich würde ganz gerne interessieren, was im Boxsport findest du so faszinierend, was du jungen Mädels mitgeben würdest? Oder ein Grund, warum sie mit dem Boxsport anfangen sollten? Und vielleicht noch eine zweite Frage hinterher. Mit welchen Vorurteilen hattest du als Frau im Kampfsport zu kämpfen? Das würde mich ganz gerne interessieren. Viel Spaß, bis dann.
Ja, weshalb Mädchen mit dem Boxen anfangen sollten. Was man mitbringen muss, ist schon so ein bisschen den Willen. Also das muss man mitbringen. Ich habe ja auch Interviews geführt für meine Doktorarbeit damals und da habe ich auch die Frage gestellt, was kann man eigentlich lernen, was kann man mitbringen? Aber es geht ja jetzt darum, was man lernen kann. Also das, was ich schon mehrfach gesagt habe, man lernt, dass man durchhalten kann, wenn man will, dass man ganz schön viel ertragen kann, im positiven Sinne. Nicht, dass jemand irgendwas aushalten muss. Ich rede jetzt nicht von missbräuchlichen Dingen, sondern ich rede davon, dass man in der Lage sein kann, etwas durchzuziehen und durchzuhalten und hinterher sehr stolz darüber zu sein, was man erreicht hat. Und das gilt nicht nur für Mädchen, auch für Jungs, aber Mädchen erlebe ich auch heute immer noch eher als nicht so selbstbestimmt oder selbstbewusst. Und ich habe ja viele Mädchen auch trainiert und das ist auch das, was mir die Mädchen später auch als Frauen auch zurückgemeldet haben. Es gibt eine Art von Selbstverständnis, das kann ich und das halte ich durch. Und das gibt so die Fähigkeit, auch das Leben irgendwie ein bisschen selbstbestimmter zu gestalten. Also das durchzuhalten. Und wenn man mal heulen muss und mal weinen muss und es tut weh, hinterher sagen immer viele, oh, ich habe das durchgehalten. Wahnsinn, ich habe es geschafft. Selbst wenn man einen Kampf verliert oder nicht so gut gekämpft hat. Das schildere ich auch in meinem Jugendroman. Also das ist genau das. Man muss nicht immer gewinnen, sondern du hast da gestanden und du hast diese Herausforderung gestellt, hast ein Sparring gemacht, alleine schon im Training. Und dann gehst du da raus und denkst, cool, das habe ich echt geschafft. Und viele schaffen das nicht. Das ist das Gefühl. Das würde ich Mädchen mitgeben, zu sagen, mach es mal und halt es mal durch, auch wenn es irgendwie ein bisschen weh tut. Es gibt viele Dinge im Leben, die tun viel mehr weh, als einmal auf die Nase zu kriegen. Die Verletzungsquote im Training ist echt gering. Ich habe 20 Jahre als Trainerin gearbeitet. Ich habe so wenig Verletzungen gehabt. Da würden Fußballtrainer und Handballtrainer von träumen. Also wirklich, wirklich wenig, ja. Und das würde ich mitgeben. So, seine zweite Frage war?
Zu den Vorurteilen. Haben wir vorhin schon viel.
Mhm. Oder willst du's noch? Tatsächlich eigentlich nicht so viel. Also jedenfalls nicht offen. Also Menschen, Frauen und Männer haben mir gegenüber es nicht offen gezeigt. Hintenrum vielleicht schon. Ja.
Bist du streng als Trainerin?
Nicht streng genug, wurde mir mal gesagt. Ja, tatsächlich, nicht streng genug. Ja? Wurde mir mal von einem anderen sehr, sehr guten Kickbox-Trainer so gesagt. Ja. Ich habe zu viel, dass das mit dem, ich habe immer auch ein bisschen, ich leide immer ein bisschen mit. Deshalb wäre ich, glaube ich, keine Profi-Box-Trainerin geworden.
Wie musste man denn zu dir als Trainer sein? Auch eher streng oder, also hast du das gebraucht?
Nee. Ich glaube nicht. Also mein Trainer war nicht streng. Der hat gesagt, du kannst das, du schaffst das. Natürlich gibt es am Rand mal Anweisungen, los und zieh das jetzt durch und so weiter. Also Motivation so, in dem Sinne. Mhm. Nein, strenge nicht, weil ja klar war, wenn du das schaffen willst, musst du hart trainieren. Das ist ja deine Sache. Es war ja, erstens war ich schon erwachsen, ja, Und es war ja so, willst du das machen? Wenn ich mal gesagt habe, ich mache das nicht mehr, ich höre auf, das ist alles viel zu hart, dann ja, musst du entscheiden. Ja. Es ist deine Entscheidung. Ich bin hier, die Leute, die mit dir trainieren, sind nur für dich hier, Heidi. Und dann habe ich überlegt, ja, stimmt, die machen das alle für mich. Ja. Und ich will es ja. Ne, da ist also viel Reflexionsarbeit, die auch gemacht wurde. Nein, eigentlich musste man nicht sehr streng sein. Der Trainingsplan war streng. Es hieß, du machst das oder du machst das nicht. Aber wenn du es nicht machst, dann mache ich das nicht mit dir. Also die Strenge war, du sagst, du machst das und dann musst du es auch machen. Und das habe ich auch, ich würde mal sagen, zu 99% gemacht.
Als wäre das alles nicht genug, du hast es gerade erwähnt, hast du noch einen Roman geschrieben, so ein Jugendroman. Magst du mal sagen, wie der Roman heißt und worum es darin geht?
Ja, es kam Corona, so kurz nochmal vorab, und Corona bedeutete nichts mehr zu tun auf einmal. Und nach 20 Jahren wirklich viel Arbeit habe ich diese paar Seiten, die ich schon vor ganz vielen Jahren mal geschrieben hatte, über diese Boxerin, die Berit heißt, hatte ich schon mal in der Schublade auf dem Computer und dachte, boah, das ist ja jetzt die Gelegenheit. Ich hatte im Jahr zuvor mal eine Kurzgeschichte bei einem Wettbewerb eingereicht, weil ich immer schon gerne geschrieben habe. Und dann habe ich diesen Roman geschrieben, die Erstfassung. Und da geht es um eine junge Boxerin eben, die anfangs 13 Jahre alt ist, aber nach dem ersten Kapitel dann 14 wird und die ihren ersten Boxkampf bestreitet, die leidenschaftlich gerne boxt und die dann an ihrem 14. Geburtstag entdeckt, dass sie irgendwelche Superkräfte in sich trägt. Also die kommen auf einmal. Und ja, welche das sind, die will ich jetzt nicht verraten, aber es ist eine reale Figur im realen Leben, die eben bestimmte Kräfte hat und die sich auf die Suche nach ihrem ja angeblich toten Vater macht. Ja, und man, das Boxen spielt eine Rolle, aber nicht die Hauptrolle. Sie hat dann im weiteren Verlauf noch zwei weitere Kämpfe. Das Training wird ein bisschen beschrieben. So, da berichte ich so ein bisschen natürlich aus Erfahrung. Alles so für 11- bis 13-jährige Mädchen und Jungs. Was es so mit dem Boxen auf sich hat, was man da alles so können muss. Und ja, und dann begleitet man sie auf diesem Weg, da herauszufinden, wieso ihr großer Bruder Olli in Schwierigkeiten steckt. So ein bisschen eine Abenteuergeschichte und eine Entwicklungsgeschichte dieses Mädchens ist es.
Stark. Alles mit drin.
Ja.
Und ist auch schon erschienen beim Oldenburger Isensee Verlag.
Genau.
Im April. Ist das was Besonderes, ne, wenn das dann auf einmal rauskommt?
Ja. Das war toll.
Verlag, ja.
Das war fast wie den Weltmeisterschaftstitel zu gewinnen. Ja. Also es war toll. Ja, ich hätte es auch online veröffentlichen können, war eine Überlegung, aber ich wollte wirklich dieses Buch in einem Verlag in den Händen halten. Ja. Und Herr Isensee hatte gesagt, er macht das und er veröffentlicht das. Und das hat ganz viel Spaß gemacht. Es war auch viel Arbeit, also wirklich, ich habe den Roman ja mehrfach überarbeitet. Es ist nicht einfach so, man schreibt irgendwas runter. Ich habe es am Anfang runtergeschrieben und dann vielfach überarbeitet. Viele Leute, die es gelesen haben, die mir was gesagt haben. Schüler in der Schule, die mir Tipps gegeben haben, die ich gefragt habe, wie sie das finden. Und ja, das war ganz großartig, hat ganz viel Spaß gemacht.
So ein Gemeinschaftsprojekt rausgemacht letztendlich.
Ja, im Endeffekt.
Sonst gibt es ja so einen Lektor, der nochmal überall drüber fegt.
Ja, richtig, richtig. Und das Schöne war, ich wusste ja gar nicht genau, ob ich es jetzt irgendwann veröffentliche. Und dann habe ich immer so in Vertretungsstunden Kindern 5. und 6. Klasse mal vorgelesen. Ich sage, Mensch, wir haben keine Aufgaben. Ich wollte mal eine Geschichte hören. ja, lesen Sie uns mal vor. Und dann habe ich immer in Auszügen vorgelesen und sie gefragt, wie findet ihr das, wie findet ihr die Figur, wie interessiert euch das Boxen? Und dann haben die Schüler mir Rückmeldung gegeben. Nicht? Und dann habe ich gemerkt, dass viele Kinder das sehr spannend fanden und immer gefragt haben, wann können wir das Buch endlich kaufen und wie geht die Geschichte weiter, können sie uns nochmal vorlesen? Und da Kinder nicht unbedingt Interesse heucheln, wenn es sie überhaupt nicht interessiert, das erlebe ich viel als Lehrerin, dass wenn sie keinen Bock haben, auch nicht zuhören, hat mich das wirklich ermutigt, das voranzutreiben.
Und soll keine Eintagspflege bleiben? Sondern ist eine Trilogie geplant? Ist das
ja,
so?
Ja.
Schreibst du schon
nachfolgend? Ja, dem zweiten Band hatte ich schon angefangen. Ich habe noch nicht weitergeschrieben, weil ich erstmal abwarten wollte, wie sich das erste Buch überhaupt entwickelt, wie es sich verkauft, was tatsächlich dann Leute auch sagen. Ich habe aber auch Projekte für erwachsene Leserinnen und Leser und da arbeite ich, wenn ich Zeit habe, dran. Aber da wir ja nicht mehr in Corona-Zeiten leben, habe ich nicht mehr so viel Zeit über. Aber ich bleibe dran. Es ist ein Hobby, es macht mir ganz viel Freude und ich nehme dieses Jahr auch an einem Schreibseminar teil eines großen Schriftstellers. Ich freue mich riesig. Das ist so etwas, was ich sehr gerne mache, was mir viel Spaß macht und was man eben auch machen kann, wenn man körperlich nicht mehr so fit ist. Das war mir wichtig, etwas zu finden, wo es nicht um körperliche Fitness geht.
Welcher Schriftsteller ist das?
Bodo Kirchhoff. Es ist vielen, also die sich so mit Literatur beschäftigen, ein großer Literat. Und da werde ich im Sommer im Gardasee eine Woche in den Ferien, habe ich mich angemeldet. Ich freue mich riesig, da ein bisschen wirklich professionellen Input mal zu bekommen, Rat zu bekommen.
Wollen wir deinen Verleger jetzt noch eben zu Wort kommen lassen?
Ja.
Florian Isensee vom gleichnamigen Isensee Verlag.
Ihr seid ja verrückt.
Den hatten wir auch mal um eine kurze Einordnung gebeten, weil wir gehört haben, wir hatten letztes Jahr zur gleichen Zeit auch schon mal jemanden, der ein Buch rausgebracht hat, Helmut von Zürn. Und der hatte uns erzählt, wie viele Verleger er angeschrieben hat, bis mal jemand gesagt hat, du auch.
Ich auch.
Und den haben wir mal gebeten, jetzt Herrn Isensee uns das mal einzuordnen bezüglich deines Buches.
Ja.
Und hier kommt er, pass auf.
Als ich das Manuskript von Heidi Hartmann, also beziehungsweise Frau Heidi Hartmann zum ersten Mal Kontakt zu uns aufgenommen hat, hatte ich natürlich ihren Namen in Erinnerung und sie hatte ein bestimmtes Bild der Boxweltmeisterin vor Augen, was dann natürlich komplett gebrochen wurde, indem sie jetzt als Nachwuchs- oder Jungautorin mit ihrem Erstlingswerk bei uns plötzlich auftrat. Das hat mich natürlich erstmal sehr interessiert, weil solche überraschenden neuen Facetten, die man dann an Menschen entdeckt, natürlich auch was sind, was erstmal Spannung weckt. Und deswegen war ich auch sehr interessiert, was jetzt wohl für eine Art von Literatur hier entstanden ist. Und ich war sehr beeindruckt und habe dann natürlich auch gemerkt, dass das aus ihrem jetzt Leben nach dem Boxsport resultierte, indem sie ja als Lehrerin viel mit mit Jugendlichen zu tun hat und genau in diesem Altersbereich spielt sich ja ihr Werk ab. Natürlich hat sie auch ein Stück weit ihre eigene Biografie einfließen lassen, indem sie dort den Boxsport der Protagonistin auch den Boxsport von ihr auch ausführen lässt. Also das ist ein sehr spannendes, sehr gelungenes Erstlingswerk, was uns als Verlag direkt überzeugt hat. Und wir sind auch sehr zufrieden mit den Verkäufen in dem ersten halben Jahr und gespannt, wie es weitergeht.
Ja, guck, vielen Dank.
Was ihr alles auf euch genommen habt, das finde ich ja ganz großartig und überraschend.
Ja, aber es ist auch schön zu hören.
Ja, ganz toll.
Wir haben ganz unterschiedliche Leute in dieser Sendung. Das war, glaube ich, noch nie so krass auseinander.
Ja.
Ja.
Von so Boxern wie Abraham, Trainer und dann kommt hier ein Buchverleger.
Ja, toll,
aber,
ganz toll.
Und überall bist du mittendrin. Das ist auch eine krasse Vielfalt. Hatten wir, wie gesagt, hier, glaube ich, noch nie so in der Sendung. Aber schön, das zu hören, alles. Ja, und ist ja auch, wie du sagtest, so für längerfristig ein Projekt mit dem Schreiben, weil es halt nicht von diesem Körperlichen weg ist. Und daher finde ich das
ganz tolle Sache. Ja, man kann ja nicht davon ausgehen, dass man da mit 60, 65 oder wie alt auch immer noch so fit ist. Ich bin ja sowieso nicht mehr so fit wie vor 10 Jahren, logisch. Ja, ich halte mich fit, ich mache ein bisschen Sport, aber ich brauche immer einen Tag Pause. Ich habe gestern trainiert, heute Pause und dann mache ich morgen ein bisschen was. Und ich finde ein erfülltes Freizeitleben zu haben, ist wichtig für mich und ja, einfach, es bringt einfach Energie, so etwas zu machen.
Wir haben noch was zur Lehrertätigkeit.
Ja, genau. Nach einem Abstecher in Oldenburg lebst du ja in unmittelbarer Nähe unserer Landeshauptstadt und bist Gymnasiallehrerin in Schwarmstedt, Sport und Deutsch. Das Kollegium fehlt jetzt natürlich noch mit einem kleinen O-Ton. Christian Rehlinger hat uns was zukommen lassen, Fachbereichsleiter Sport.
Das gibt's ja gar nicht.
Wir haben noch nicht reingehört. Wir lassen uns einfach mal überraschen, was kommt.
Christoph, sag nichts Falsches.
Ja, aus meiner Sicht, Heidi ist eine super Kollegin, Ich bin aber auch viel kleiner als sie und ich habe dann auch ein bisschen Angst vor ihr. Aber ich finde sie als Kollegin super.
Also was ich auch sehen konnte, dass sie echt gut tanzen kann.
Nett, durchsetzungsstark, kampferprobt.
Kompetent.
Kinder, ihr habt heute Vertretung bei Frau Hartmann. Ja!
Jo. Wer hat da denn alles gesprochen? Das ist ja verrückt. Also Christoph habe ich erkannt, aber ich weiß nicht, ob da welche Kollegen das noch waren. Oh, lustig. Ganz, ganz süß, ganz nett. Ja, ich habe da tolle Kollegen. Ich habe auch in Oldenburg ganz tolle Kollegen gehabt. Es ist mir ein bisschen schwer gefallen, aus Oldenburg wegzugehen. Aber das Kollegium an der KGS, ist das ja Schwarmstedt, das ist großartig. Ich fühle mich da sehr gut aufgehoben, ja.
Hört sich so an. Da haben noch ein paar gemeldet. Gibt es ja auch, also abseits der Schule, Boxtraining, Workshops, Fortbildung, mhm, ne, nicht nur Privatpersonen, auch explizit an Unternehmen, ein vielseitiges Angebot von Selbstbehauptung und Verteidigung für Mädchen, Workshops für Körper und Geist, zum Beispiel Atem, Workshops bis hin zu Unternehmensberatungen, so, man merkt ja schon, du brauchst immer ein bisschen was zu tun um die Ohren. Ja. Dann fragt man sich natürlich, wo und wie kommst du zur Ruhe? Mhm. Man muss ja ab und zu auch mal gut sein lassen und auftanken. Ja. Man kann ja nicht immer lesen, also, zum Beispiel, oder?
Ja, also das klingt jetzt sehr, sehr viel. Das steht alles auf meiner Homepage. Das heißt aber nicht, dass ich jeden Tag, jede Woche unterwegs bin. Ich habe viel mehr Freizeit als früher. Diese Workshops, die biete ich jetzt im Februar, biete ich einen Workshop für Frauen im Boxen an, einmal die Woche, viermal. Also das ist jetzt nicht annähernd so viel, wie ich früher gemacht habe. Oder wenn ich jetzt Vorträge halte, im Sommer bin ich immer in Eckernförde, das sind dann 2, 3 Vorträge. Also, oder ein Atemworkshop, Atemtechniken, das sind dann so Einzelveranstaltungen. Ich bin relativ viel zu Hause, ja, mit meinem Freund. Wir genießen das, auf dem Sofa zu liegen, wirklich vorm Kaminfeuer. Wir haben einen riesigen Garten. Ich liebe das, einfach nur im Garten zu sein, ein bisschen im Garten zu arbeiten. Ich lese natürlich super gerne, klar, ich schreibe Bücher, ich lese sehr gerne und ich mache auch seit 2, 3 Jahren Ikebana und das ist tatsächlich etwas, was ja nun auch aus der Philosophie der Asiaten kommt, eben als Blumensteckkunst, ja sehr nah am Karate, Do, Taekwondo, wo ich eigentlich herkomme, aus dieser Philosophie, die mich so beeindruckt hat. Das mache ich wirklich als echten, ich sag mal, als echten Ausgleich, der doch sehr nah an der Kampfkunst dran ist, ja.
Und du hast das Reisen für dich entdeckt?
Ja, ja, ja. Auch 20 Jahre so gut wie gar nicht im Urlaub gewesen, oder ja, eigentlich gar nicht, bin ich mit meinem Freund, meinem Lebenspartner immer unterwegs, wenn Ferien sind. Mhm. Sofern er Urlaub hat, dann, er hat nur 30 Tage im Jahr, ich habe ja etwas mehr, aber genau, wir schauen uns viel an.
Ja, gibt es noch einen Ort, den du gerne sehen möchtest?
Nein, tatsächlich muss ich sagen, ich hatte mal im Kopf Japan, Neuseeland, aber nein, da bin ich sehr entspannt. Wir machen sehr viele schöne Reisen. Mein Hauptwunsch ist eher, in 3 Jahren nochmal wieder einen Hund zu haben. Ich bin ein Riesenhunde-Fan und dann werden wir ohnehin nicht mehr so Fernreisen machen. Dann wird es eher näher dran sein und darauf freue ich mich, endlich wieder einen großen Hund zu Hause zu haben.
Ja, wieso in 3 Jahren?
Ja, weil mein Partner dann in Ruhestand ist. Ja, also. Und ich ja noch ein paar Jahre arbeiten muss. Ich bin ja noch nicht ganz so reif für die Pension. Und wenn dann ein Welpe im Haus ist, muss man einfach mehr Zeit haben.
Ja.
So, und deswegen in 3 Jahren oder in 2,5.
Weiß er das?
Das weiß er und er geht mit. Ich hab ihn überzeugt. Es hat nicht so lange gedauert, aber ich musste überzeugen, es soll ein Riesenschnauzer werden. Und, da ist er voll dabei und freut sich auch drauf.
Dann weiß er, dass dann Rügenurlaub angesagt ist und sowas.
Richtig.
Eher statt Los Angeles.
Das haben wir alles. Er ist sehr weit gereist. Er ist in seinem Berufsleben und Privatleben so viel gereist. Er hat da keinen Wunschzettel offen. Also da sind wir ganz, ganz einer Meinung.
Wunderbar. Wir haben zum Abschluss noch die Frage unseres letzten Gastes. Mhm. Tito Steffens war hier, Stürmer von Kickers Emden. Und der hat uns die folgende Frage geschickt.
Moin zusammen. Ja, euch dreien und natürlich auch allen Zuhörern erstmal ein frohes neues Jahr. Ich habe jetzt die Ehre, dir, Heidi, eine Frage zu stellen. Bei mir sind sogar 2 Fragen geworden. und würde mich freuen, wenn du die beantworten möchtest. Ja, zum einen, was hat dir das Boxen früher gegeben und was gibt dir der Sport heute noch? Also was dich einfach am Kampfsport so inspiriert hat? Und die zweite Frage wäre, ja, nach deiner Beendigung oder dann nach der Beendigung der Profikarriere, war dir sofort klar, welchen Weg du weitergehen möchtest? Also, dass du dem Sport weiterhin treu bleiben wirst, dass du ja deine Erfahrungen teilen möchtest, dass du anderen Leuten ja damit helfen möchtest? War dir das nach deiner Profikarriere sofort klar, dass du diesen Weg gehen möchtest, oder ist das erst alles so nach und nach entstanden? Das würde mich mal interessieren. Ja, ich freue mich auf die Antworten und wünsche euch noch viel Spaß und alles Gute. Bis dann. Ciao, ciao.
Ja, coole Fragen. Will ich. Tolle Partner habt ihr da ausgesucht. Ich bin ganz, ganz hin und weg. Doch, es war eigentlich klar, dass ich das weitergeben werde. Also, dass ich dem Sport insgesamt treu bleiben werde, weil biografisch schon meine Großeltern bis ins hohe Alter Übungsleiter gewesen, meine Mutter auch, mein Vater auch. Das war irgendwie schon klar, obwohl ich immer gesagt habe, niemals werde ich Lehrerin. Ich wollte niemals Lehrerin werden. Meine Schulerfahrungen waren nicht ausschließlich positiv. Hab aber immer unterrichtet. Zwar in der Erwachsenenbildung vorher, war aber auch schnell Übungsleiterin. Also es war schon klar, ich würde es weitergeben. So, das war ja die zweite Frage. Was hat mir der Sport früher gegeben? Also das Boxen selbst, dieses Mentale habe ich ja schon mehrfach erwähnt. Aber was ich vermissen würde ich nicht sagen, aber was ich sehr cool fand damals, ist diese körperliche Stärke zu haben, diese unglaubliche Athletik. Also das kann nur ein Athlet, glaube ich, jetzt nachfühlen, was ich hier erzähle, der das selber erlebt hat, wenn man so unheimlich stark, athletisch, komplett fit ist. Das ist ein geiles Gefühl. Und wenn ich Sportler sehe, wenn ich im Fernsehen irgendwas anschaue, ich schaue nicht viel, aber ich schaue sehr gerne Leichtathletik und ich sehe einen Siebenkämpfer oder eine Läuferin, so einen 400-Meter-Lauf, dann fühle ich dieses Gefühl von körperlicher Stärke, kann ich mitfühlen und bin total begeistert. Und ich merke, dass Nicht-Sportler das nicht so verstehen können. Aber auch wenn ich kein Fußballfan bin, das darf ich wohl sagen, aber wenn ich mal Fußball sehe und jemand spielt einen guten Pass oder macht einen guten Move, dann kann ich das mitempfinden, weil ich das super cool finde, dass man mit seinem Körper so etwas Tolles machen kann, ja. Dass da so ein athletischer Körper am Werk ist. Und das ist egal, ob Fußball, Volleyball, Basketball oder Boxen, dann bin ich begeistert, weil ich empfinden kann, was für ein tolles Gefühl das ist. Und dann finde ich es immer schade, wenn jemand keinen Sport macht. Ich finde das überhaupt nicht schlimm, wenn jemand nicht sportlich ist. Aber das kann ja jemand nicht erleben, der sowas nicht mal gemacht hat. Dieses extrem athletische Körpergefühl zu haben, ja. Was glücklich macht. So, und heute, weil er ja gefragt hat, wie erlebst du es heute? Heute mache ich Sport, um fit zu sein. Ich bin Sportlehrerin. Das ist mein Verständnis von Sportlerin und Sportlehrerin sein als Vorbild. Ich brauche das, um mich gut zu fühlen. Ich muss mich überhaupt nicht zwingen, Sport zu machen. So gut wie nie. Ganz selten, dass ich mal keine Lust habe, weil das immer schon Teil meines Lebens war. Und deshalb mache ich das, weil ich genau weiß, ich mache es gerne, ich fühle mich gut. Und dadurch bin ich eben, wenn ich auch mal gefrustet oder gestresst bin von der Arbeit, das hilft mir immer auch, ausgeglichen zu sein. Ja.
Wunderbar. Tordi, damit ist ja nun endgültig alles
gesagt,
oder nicht? Lieblingsschriftsteller habe ich eben noch vergessen. Was liest du gerne für Bücher?
Oh, John Irving finde ich toll.
Ah, ich auch.
Ja. Da habe ich fast alles gelesen, bis auf das letzte jetzt. Ferdinand von Schirach. Riesenfan, ich habe ihn mehrfach in Lesungen gesehen, ich bin ein Riesenfan, ich finde den ganz toll und Benedict Wells, ja, den habe ich auch gelesen, also auch alles von ihm gelesen, das sind die großen und um noch eine Frau zu nennen, Joyce Carol Oates. Die hat ein super Essay geschrieben über Boxen, absolut lesenswert, ganz tolle Schriftstellerin, schreibt auch Jugendbücher und ja, einfach, ja, das sind so die Größten.
Mhm.
Ja, und frag mich, ich muss jetzt abbrechen, sonst fallen mir sicherlich noch mehr ein.
Ja,
aber
so, ne?
Wir haben, glaube ich, schon ziemlich lange gequatscht.
Das passt. Wir haben so ziemlich alles erfahren.
Ja.
Vielen Dank.
Toll.
für deinen Besuch. Toll, ja, dass du hier warst. Schön.
Ich bedanke mich, dass ich hier sein durfte. Hoffe, dass ich heil nach Hause komme und es hat mir viel Spaß gemacht und fand das auch super cool, was ihr alles vorbereitet habt. Also mega, hat viel Spaß gemacht.
Wunderbar. Toddy?
Ja.
Gibt's noch was? Nee, Anteaser noch nicht, oder?
Nö.
Irgendwie im Februar machen wir mal weiter. Ja. Irgendwann geht ja Fußball wieder los.
Das stimmt, habe ich auch gehört, aber wenn ich so nach draußen gucke,
ja, dann dauert das noch. Zweifel dran. Hallenturnier erst noch.
Hallenturnier, Röhren Cup.
Darf man ja sagen, wir haben es ja selber veröffentlicht.
Ja.
Sind wir dabei, ne?
31. Januar.
Machen wir eine Sondersendung?
Ja.
Ja. Live sind wir auch vor Ort wahrscheinlich.
Ja.
Schauen wir mal, geht ja immer so weiter. Also, alles Gute dir, Heidi. Danke nochmal.
Alles Gute.
Euch auch. Hier war's. Und vielen Dank euch da draußen fürs erneute Einschalten und bis demnächst.
Macht's gut.
Tschüss.